Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Culinar. Heute mit einem Gast, der in der deutschen Gastronomie seit Jahren wirklich für Gesprächsstoff sorgt, mit großer Küche, ehrgeizigen Projekten und zuletzt auch mit einem wirklich bemerkenswerten Neuanfang. Und wir haben aber auch eine neue Stimme wieder am Tisch für drei. Bei mir ist Lukas Ebersmeier, gelernter Koch, toller Küchenchef, cooler Kollege, kulinarischer Content Creator von Chefs Culinar, vor allem aber einer, der es immer auf den Punkt bringt und ich finde, super schön, dass du da bist, lieber Lukas, und dass du die Anreise nach Berlin heute trotz aller Irrungen und Wirrungen doch noch geschafft hast.
Ja, schön, dass ich heute hier sein darf am Tisch für drei und heute mit uns am Tisch Björn Swanson, bekannt aus der Berliner Spitzengastronomie, das Golvet, das Feld, das One and Sun und jetzt im Norms. Herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank, freut mich dabei sein zu dürfen.
Ja, unbedingt. Also wir sind ja sehr, sehr happy, hier bei dir sein zu können. Ja, ich finde es auch super, dass du bei uns bist und dass du einfach auch die Cojones hast, das Ganze hier durchzuziehen. Wir werden ganz schön ins Eingemachte gehen. Und es geht nicht nur heute um Erfolge und um wie schön ist alles, sondern es geht auch so ein bisschen um Scheitern und wieder aufstehen, um dein neues Restaurant, um das bürgerliche Konzept vom Norms, über moderne Küche mit Anspruch wollen wir reden, aber auch die wirtschaftliche Wirklichkeit von gehobener Gastronomie und darüber, was auch 2025 mit dir gemacht hat. Ich glaube, da haben wir eine ganze, ganze Menge Themen. Wir starten auch gleich mit dem, was alles vor dir liegt. Aber erstmal machen wir die Werbung. Vergiss alles, was du bisher über Snacks wusstest. Wirklich alles. Denn hier kommt der Game Changer. Der Pinsa Snack von Dr. Oetker Professional. Alles beginnt mit dem Boden. Ein fermentierter Teig, hergestellt aus Weizen, Reis und Dinkelmehl, sorgt für eine Luftigkeit des Pinsabodens, die man schmecken und auch sehen kann. Danach sind ausgewählte Zutaten an der Reihe, Mozzarella, Tomatensauce und wahlweise eine saftige Puten-Rindsalami, feiner Schinken oder Sour Cream mit Pancetta und roten Zwiebeln für echtes Flammkuchenfeeling. Ein handliches Highlight mit Gelinggarantie, das sind die Pinsa-Snacks von Dr. Oetker Professional. Jetzt informieren unter oetker-professional.de.
Björn, wenn man heute in zwei Sätzen erklären soll, wer du bist und was dich umtreibt, wie würdest du es machen?
In zwei Sätzen wird das ziemlich kompliziert, glaube ich. Ja, das ist fast unmöglich. Ich glaube, wenn man es jetzt so ein bisschen bildlich veranschauen möchte, wäre es wahrscheinlich so ein bisschen der Phönix aus der Asche. Ne? Also quasi erfolgreich gewesen, alles gehabt, viel getan, irgendwie viel Ruhm, viele Auszeichnungen und dann kam ja so ein bisschen der Absturz über die letzten zwei Jahre. Da bin ich aber jetzt wieder und bin wieder aufgestanden und weiter geht's.
Also eher der Kämpfer, der wieder auf die Beine kommt nach einem harten Knockout und
ich glaube nicht, dass es wirklich viele andere Optionen gibt. Ne? Das hat natürlich auch viel mit Mindset zu tun, wie man an Dinge von Natur aus rangeht, aber ich komme aus einer sehr kämpferischen Familie. Also das ist einfach bei uns alles auch sehr militärisch geprägt gewesen. Ich war ja selber auch irgendwie fast 4 Jahre bei der Armee drüben in den Staaten gewesen und ich habe einfach das Mindset. Ne? Manchmal fällt man halt hin und manchmal ist es auch gut, wenn man hinfällt. Das rüttelt einen manchmal auch den Kopf so ein bisschen zurecht und bringt so die nötige Demut auch zurück, wenn man manchmal denkt, dass einem der Kopf doch ein bisschen höher steht, als er eigentlich sollte oder ja, die Krone vielleicht ein bisschen schwer geworden ist. Dann muss man manchmal tut so ein Schlag auf die Fresse eigentlich auch ganz gut. Ja? Und das ist halt so meine Mentalität. Ne? Also ich hatte ja auch quasi nach dem letzten Jahr Verlust des Michelins, der zwei Insolvenzen, da kommen wir sicherlich nachher ja auch noch zu, aber ist halt immer die Frage, wie geht man damit um? Ne? Ich habe zwei Kinder, die ich erziehe im Wechselmodell und man ist ja trotzdem Vorbild. Und für mich ist das immer so die Rolle als Mann, in der ich mich auch sehe. Ich führe, ja, ich treffe Entscheidungen, ich bin der ich bin und ich muss halt mit gutem Vorbild vorangehen. Und auch wenn man mal Fehlentscheidungen trifft oder mal auf die Fresse fällt, wie gesagt, dann ist es halt einfach, dass man wieder aufsteht. Ja, und dass man einfach dann wieder neue Wege für sich findet und ergründet und einfach auch mal wieder auf den Prüfstand stellt, wer man selber ist. Wie gesagt, das ist durch diese ganzen Auszeichnungen, man verliert schnell den Kurs. Und ich kenne das ja auch bei vielen anderen Kollegen. Ne? Dann denkst du auf einmal, du bist eine wichtige Nummer. Ne? Und dann denkst du dir so, was hast du denn geleistet? Dann hast du ein paar schicke Restaurants aufgemacht und hast gut gekocht und hast irgendwie einen Stern dafür gekriegt. Aber welche Leistung ist das? Ja, also das ist für mich die Leistung zum Beispiel, die ich als Vater bringe oder als Sohn oder als Freund, ist für mich mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, auch damals, aber es hat mir jetzt, wie gesagt, auch wieder geholfen, einfach die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Was sind die Prioritäten? Was ist wirklich wichtig? Und ich habe mal ein Interview von so einem Hamburger Drei-Sterne-Koch gehört, der irgendwie gefragt wurde in einem Podcast, wenn er sich zwischen 3 Millionen Euro und seinen 3 Sternen entscheiden müsste, wofür er sich entscheiden würde. Und er hat dann gesagt, er würde immer seine Auszeichnungen wählen, weil er sich darüber definiert. Und da ging für mich so damals der Bruch ein bisschen mit der Sterne-Gastronomie los, weil ich mir einfach dachte, wow, was für eine dämliche Aussage.
Du hättest die 3 Millionen genommen, oder?
Oh, safe. Ich hätte auch 500.000 genommen. Ja, einfach weil am Ende des Tages diese ganzen Auszeichnungen ist alles Schall und Rauch. Daran erinnert sich irgendwann niemand mehr. Ich habe jetzt seit 1,5 Jahren, glaube ich, den Stern nicht mehr in Berlin. Und jetzt ist aber schon eine neue Generation von Köchen in der Stadt. Und wenn du die fragen würdest, was das Feld gewesen ist oder wer Björn Swanson ist, dann wissen das einige sicherlich. Aber es gibt auch jetzt schon welche, die es halt nicht mehr wissen.
Sag mir mal, wo würdest du denn dich selber beschreiben, wo du gerade stehst? Noch beim Aufräumen, schon im Aufbruch, schon mit Lust auf was Neues oder auch noch am Verarbeiten? Weil du klingst schon so sehr sehr entspannt, sehr, sehr, sehr clean im Mindset schon wieder und sowas. Das ist bemerkenswert.
Ja, das höre ich tatsächlich öfter, ne? Gerade so im familiären Umfeld, wenn ich so sehe, wie meine Mutter mit meiner Krise umgeht. Ich meine, ist auch der Job einer Mutter, ne? Sich Sorgen um ihren Sohn zu machen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen an mir zu verzweifeln, weil ich dann die Dinge gar nicht so ernst nehme, wie andere Leute das vielleicht in meinem Umkreis tun, weil ich einfach denke, ja, ist scheiße gelaufen, ist doof, ne? Und letzte Woche hatte ich meinen ersten Termin mit dem Gerichtsvollzieher, weil ich mich jetzt irgendwie nackig machen musste, weil ich ja auch in die Privatinsolvenz muss. Und da würden viele Leute dann gleich wieder sagen, ja, mein Gott, wie kann der neue Projekte planen und irgendwie, wie kann er so offen da rangehen? Aber was ich eben schon gesagt habe, was ist denn die Alternative? Zu Hause sitzen, heulen, im Dunkeln, sich Vorwürfe machen, dass man schlechte Entscheidungen getroffen hat. Das passiert. Aber da habe ich auch wieder natürlich irgendwie eine amerikanische Erziehung genossen und ein anderes Mindset, weil in Amerika musst du mindestens 1 oder 2 Mal scheitern, bevor du überhaupt erfolgreich werden kannst. Und das ist ja in Deutschland auch so ein Phänomen, dass irgendwie Scheitern bei uns ja gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt ist. Da schlagen die Leute die Hände über den Kopf zusammen und du erzählst was von Insolvenzen und die Leute fangen an zu zittern quasi und sagen, oh mein Gott, das ist ja so schlimm, was dir passiert ist. Oder als ich einen Stern verloren habe 2025, da haben Leute kondoliert, als ob jemand gestorben wäre, wo ich gesagt habe, Kinder, worüber reden wir hier? Mir fehlt da Verhältnismäßigkeit. Ich habe schon so viele beschissene Dinge in meinem Leben gesehen und erlebt, wo ich einfach denke, alles, was ich hatte, auch an positiven Dingen, das ist so immer die Sherry on top gewesen. Und ich wusste das eigentlich auch so einzuordnen. Und ich habe mich nie wirklich nur darüber definiert, weil ich immer auch mehr sein wollte als das. Und trotz alledem, ja, wie gesagt, ich glaube einfach, das ist dann so eine persönliche Entscheidung, die man treffen muss, wie man mit Niederschlägen im Leben umgeht. Und ich meine, wir alle haben, glaube ich, schon Dinge erlebt im Leben, die einfach doof gelaufen sind. Ja, Verluste, Todesfälle, gebrochene Herzen. Ja, 2025, wie gesagt, wenn wir da wirklich deep gehen, dann gab es eine gelöste Verlobung, da gab es eine Fehlgeburt, da gab es 2 Geschäftsinsolvenzen, da gab es den Verlust des Michelin-Sterns, da gab es traumatisierte Kinder, die irgendwie aufgepäppelt werden mussten. Und wie gesagt, das ist für mich jetzt auch nicht so die Zeit, wo ich dann anfange, mich selbst zu mitleiden und zu erzählen, irgendwie, wie schlecht es mir geht, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe dann eigentlich schon, als klar war, dass beide Läden nicht zu halten sind, habe ich schon überlegt, gut, wie stellst du dich für die Zukunft auf? Wie willst du dich in Zukunft selber sehen und welche Art von Gastronomie gefällt dir? Und dann kam das Norms. Jetzt sitzen wir hier.
Ja, spannend. Du hast gerade schon mal ein bisschen was erzählt, aber was reizt dich denn, was treibt dich aktuell an? Ist es dieses Thema, wieder an Gerichten zu arbeiten, einen neuen Ort zu bauen, an dem sich Leute zu Hause fühlen?
Ich glaube alles, von allem ein bisschen tatsächlich. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen ausschlaggebenden Grund, sondern für mich war einfach klar, gut, egal was jetzt passiert, mit mir wirtschaftlich die nächsten 3 Jahre und das ist ja nun mal so, dann darf man halt wesentlich weniger nur noch verdienen und dann muss man ja trotzdem alles irgendwie in die richtigen Bahnen schon lenken. Und
du darfst schon mehr verdienen, darfst du nur nicht behalten, ne? Also ja. Ich glaube, verdienen darfst du so viel du willst. Also keine Ahnung, wie, aber doch, oder? Ist doch so.
Ja, ich habe das Glück, dass ich 2 Kinder im Wechselmodell habe und keinen Unterhalt zahle. Das heißt, ich darf bis zu einem gewissen Pfändungsrahmen darf ich natürlich verdienen, aber natürlich guckt man dann, dass man auch irgendwie im Rahmen dessen irgendwie auch nur verdient, ja, weil nützt mir ja nichts, wenn ich oder den Betrieb, für den ich dann arbeite, dass der viel zahlt und bei mir wenig ankommt. Von daher ist es natürlich die nächsten 3 Jahre mit Einschränkungen verbunden. Ich habe jetzt aber auch zum ersten Mal halt einen Geschäftspartner mit an Bord. Das ist mein ehemaliger Küchenchef, mittlerweile auch guter Freund, mit dem ich dann gesagt habe, komm, wir machen hier die Firma 50-50 und wir finden eine tolle Geschäftsführerin, die das für uns irgendwie mit begleitet und alles macht. Und ich habe davon gar nichts. Ne? Also ich verdiene damit kein Geld, aber ich brauche halt eine Aufgabe. Ich muss halt was zu tun haben. Ja, jetzt zu Hause zu sitzen und nur Konzepte zu schreiben oder irgendwie alle 2 Wochen mal einen Kochkurs zu machen, das würde mich nicht, Das würde mich nicht auslasten. Ich brauche Beschäftigung. Und jetzt ist es ja nicht nur das Norms, jetzt kommt ja auch noch ein Bauernhof in Berlin dazu ab 1. Mai, der Vielfelderhof, wo wir dann quasi jedes Wochenende und an Feiertagen die Gastronomie machen. Wir sind in Verhandlungen mit einem sehr großen Berliner Fußballverein über eine Kooperation für die nächsten Jahre. Ein guter Freund von mir hat sich ein Hausboot quasi bauen lassen, wo er Events drauf macht und Kochkurse anbietet. Da bin ich ein bisschen mit involviert. Ich hätte ganz gerne noch ein Imbiss, ja, da bin ich gerade irgendwie am Ausloten, wie da so die Möglichkeiten zurzeit sind und ob man den auch in Berlin machen würde oder vielleicht in einer anderen deutschen großen Stadt. Ich brauche einfach Aufgaben, ich will zu tun haben, ich will, dass mein Handy 100 Mal am Tag klingelt und ich will 50 E-Mails haben, die ich beantworten muss und ich hab einfach Hummeln im Hintern. Aber auch da, klar, ist immer die Frage, was ist die eigene Motivation? Und da kann ich immer halt nur wieder sagen, das ist so, auch wenn ich so meine Kinder sehe, die kennen mich nicht anders, die kennen mich als Workaholic, die lieben mich so, wie ich bin, die sind selber irgendwie die typischen Gastro-Kids, die irgendwie am Wochenende mit mir hier irgendwie auch im Norms sind und gerne irgendwie mit im Service helfen oder sich in die Spüle in der Küche stellen und einfach, die würden, glaube ich, gar nicht, oder wir alle würden damit gar nicht klarkommen, wenn Papa auf einmal zu Hause sitzt und Fernsehen guckt und wir nicht wissen, was wir machen sollen. Also das ist, weiß nicht, das ist nicht die Art Mann, die ich sein möchte und so sehe ich mich nicht, so definiere ich mich nicht, von daher gibt es immer nur eine Richtung und die ist vorwärts.
Björn, hat sich dein Blick in den letzten Jahren auf Küche und Gastronomie verändert, was auch Gastronomie für Menschen ist? Also wie der Ort wahrgenommen wird, wie ein Restaurant wahrgenommen wird?
Ja, vollkommen. Wie gesagt, für mich gab es diesen einen Moment, wo ich mit der Sterne-Gastronomie gebrochen habe, wo es dann irgendwie auch konsequent war, dass ich dann irgendwann vielleicht den Stern selber verliere, weil ich mich selber nicht mehr damit identifiziert habe, weil die Art von Gastronomie, gerade im gehobenen Segment, die spricht mich selber halt eigentlich nicht mehr an. Ja, für mich ist Essen, und das ging so eigentlich während Corona los, aber dass ich so gemerkt habe, wie gehe ich selber gerne essen. Ja, ich war, glaube ich, seit 2022 in keinem Sterne-Restaurant mehr, weil ich das ganze Prozedere nicht mehr nachvollziehen kann. Ich kann die Preisgestaltung nicht nachvollziehen teilweise. Mir macht das selber keinen Spaß. Das ist für mich keine Lebensqualität. Wenn wir drei heute essen gehen würden, dann würden wir nicht in ein Sterne-Restaurant gehen. Wir würden irgendwo hingehen mit einem riesen Tisch, mit am besten 2 Flaschen Wein in einem Kühler drin und davor noch jeder ein Glas Champagner und dann wird geil gegessen, ne? Mit einer guten Qualität, aber ohne diesen ganzen Firlefanz dahinter. Und mir tut das so leid, weil ich irgendwie bei vielen Kollegen auch das Handwerk sehe und das erkenne ich auch an, aber es ist einfach nicht mehr das, was für mich diese Wertigkeit hat. Für mich geht es einfach heute um etwas anderes. Für mich geht es darum, dass man die Zeit, die man zusammen hat, dass man die ganz anders genießt und mein letzter Sternebesuch war irgendwie auch in einem 3-Sterne-Restaurant. Es war so gut auf dem Teller und so scheiße drumherum. Ja, weil es war einfach so getaktet. Ja, es war nicht individuell. Es wurde an jedem Tisch wurde derselbe Scheiß erzählt. Ja, da ging es nicht darum, dass du als Gast dort bist, um einen schönen Abend zu haben. Es ging darum, dass der Koch dir erklärt, was er sich dabei gedacht hat. Es
ging ums Ego vom Koch, oder?
Es geht immer nur ums Ego vom Koch und vom Restaurant und welche Auszeichnungen man hat und ich habe diesen Affentanz irgendwie 20 Jahre ja auch mitgemacht und ich war in tollen Restaurants, ich habe viel gesehen und ich bin, denke ich, auch nach wie vor, selbst wenn ich selten in der Küche stehe, ein hervorragender Koch nach wie vor und wenn ich sehe, was die teilweise auf den Teller zaubern mit irgendwelchen hässlichen Produkten, die es irgendwie aus Spanien bei uns irgendwie in die Küchen geschafft haben, das hat für mich auch nichts mehr mit Handwerk zu tun. Und da kommen wir jetzt nämlich zum Thema Norms. Ich habe Handwerk ganz doll vermisst und ich habe im Swan & Son das schon gemacht und hier führen wir das eigentlich konsequent weiter, dass wir sagen, wir sind einfach extrem produktbezogen und wir setzen das Produkt so gut, wie es geht.
Ja, aber extrem produktbezogen, das sagen doch Sterneköche
sagen auch. Alle, ja.
Hey komm, ich habe hier den nur mit der linken Hand gefangenen Kaisergranat, den habe ich dann mit der rechten Hand, habe ich den abgezogen und ich habe daraus was ganz Tolles produktmäßig gemacht, weil nämlich ein Sushi mit dem Gersten, was weiß ich was und so. Also diese ganze... Weißt du, wenn man so auf die Spitze treibt, das ist doch genau das, was dich jetzt auch vorhin so ein bisschen, worauf du dich bezogst, diese überdrehte Avantgarde, dieses unglaublich ambitionierte bis zu einem Punkt, an dem es viele normale Menschen nicht mehr verstehen, nach dem Motto, hey, ich gehe doch essen, um satt zu werden, um eine gute Zeit zu haben.
Voll. Und da muss ich jetzt sagen, nicht nur normale Menschen verstehen das nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich normal bin, ne? Und ich verstehe es ja auch nicht. Ja, aber ich einfach denke, oder das ist das Problem an der deutschen Spitzengastronomie. Du gehst nach Frankreich in ein 3-Sterne-Restaurant, du weißt, was dich erwartet, du gehst genau deswegen hin, das ist geil. In Spanien, in Italien hast du das Gleiche. Die deutschen Spitzenköche haben aus meiner Sicht zu 90% keine eigene Identität. Ja, es wird kopiert, es wird abgekupfert, es wird geguckt, was machen die anderen. Und dann hast du immer so ein paar paar Vorreiter, ja.
Ein paar Trendsetter.
Ein paar Trendsetter, ne? Wenn du jetzt so, du nimmst Christian Bau, der damals irgendwie mit dem Hamachi angefangen hat, ja, und das war, gab's nur da in dieser Kombination. Ich weiß nicht, womit das kombiniert. Ich glaube, Juso und Imperial Kaviar, keine Ahnung was, schieß mich tot. Und dann siehst du so ein halbes Jahr später, dass von 400 Sterne Restaurants 275 Hamachi auf der Karte haben. Und vielleicht haben sie andere Begleiter, aber du siehst dann Food-Fotos und dann denkst du dir, okay, ist das jetzt ein Teller von Christian Bau oder ist das ein Teller von XY? Und dann stellst du dir raus, ein Teller von XY, der gar nicht 3 Sterne hat, sondern eigentlich nur 1 Stern hat oder 15 Punkte im Gourmet-Jo, da weiß der Geier was. Bevor es Social Media, jetzt bin ich natürlich ein alter weißer Mann mit 42 mittlerweile, aber ich erinnere mich halt an Zeiten in meiner Lehre, da gab es einmal im Jahr, gab es den Feinschmecker oder den Gourmet-Jo, da waren Foodbilder drin oder der Feinschmecker war damals für mich so das Maß aller Dinge, hatte ich auch als Abo. Und dann hast ist du
immer noch ein geiles Blatt.
Immer, finde ich auch nach wie vor.
An dem du sitzt, war Gabriele Heinz auch schon die Chefredakteurin vom Feinschmecker. Also das ist passt schon.
Da hatte ich mal meinen Disput mit ein bisschen, aber mittlerweile sind wir, also ich habe mit dem eigentlich einen Disput gehabt, wenn wir ehrlich sind. Ja, da sind wir, da sind wir mittlerweile
komisch, offen. Ich komme gar nicht drauf, warum.
Ja, wohl. Weil ich eine große Klappe habe und leider zu schnell sage, was ich denke, auch wenn das manchen Leuten dann ein bisschen wie ein Stein auf dem Fuß fällt. Aber trotzdem war es damals so, du hast ein Bild gesehen in einem Magazin und du hättest keine Unterschrift dazu gebraucht. Du hast einen Teller gesehen, der war von Dieter Müller und du wusstest, ah, das ist Dieter Müller. Dann hast du einen Teller gesehen von Harald Wohlfahrt und du wusstest, ah, das ist Harald Wohlfahrt. Mhm. Und durch Social Media und dadurch, dass jetzt jeder auch dasselbe Geschirr benutzt und dieselben Teller und jedes Restaurant eigentlich im Grunde auch gleich aussieht, finde ich so ein bisschen vom Vibe her, ist es einfach dieser Drang, unglaublich individuell zu sein bei einzelnen Köchen, hat dazu geführt, dass eigentlich gar keiner mehr individuell ist, sondern es ist eigentlich alles nur noch eine wannabe-kreative Blase, in der sich alle bewegen, aber eigentlich ist alles das Gleiche. Es gibt wenige, die noch die Eier in der Hose haben, um zu sagen, wir gehen jetzt mal einen konsequenten anderen Schritt und machen Dinge auf unsere Art und Weise. Da gab es in Berlin, glaube ich, immer gute Vorreiter, irgendwie auch so mit Billy Wagner, mit dem Nobelhart oder mit dem Ernst. Nicht meine Favorite Restaurants, will ich gar nicht sagen, aber die haben die Eier gehabt, die viele halt nicht gehabt haben, weil sie einfach gesagt haben, wir gehen mal komplett in eine andere Richtung oder das Horvath zum Beispiel natürlich auch in Berlin und so. Und das fehlt mir so ein bisschen und deswegen hat für mich dieser ganze Sterneglanz und der ganze Reiz dahinter, der ist halt weg.
Okay, aber lass uns nochmal einmal zu der Ursprungsfrage zurückkommen, die Lukas gerade gestellt hat. Der wollte ja wissen, was das Norms ist. Und da habe ich gesagt, was heißt hier Produkt und Kladderadatsch? Was ist das für ein Ort? Ich meine, wir sitzen jetzt hier drin, wir sehen eine schöne Theke, da sind ein Haufen schöner Gläser, schöne Flaschen Wein, hinten großer gläserne Weinkühlschrank und so weiter. Ich sehe Champagner, ich sehe alle möglichen Sachen, ich sehe Sichtbeton wie in vielen anderen coolen Restaurants voll. Auch und so weiter und so fort. Ja. Aber was ist das für ein Laden hier? Was gibt's hier? Was servierst du? Was machst du?
Ja, das wollte ich ja drauf hinkommen jetzt, ne? Unterbreche mich doch nicht so schnell. wir waren bei Handwerk. Klar, jeder macht Handwerk, jeder hat tolle Produkte, darum geht's gar nicht. Ne? Mir geht's so ein bisschen um die eigene Identität. Dass ich sage, wer bin ich, was mag ich selber, was esse ich gerne. Aber es hat auch immer bei mir ein bisschen, und ich glaube, das liegt so an meinen Wurzeln, ich bin unglaublich patriotisch. Ohne jetzt irgendwie politisch abzudriften, nach links oder nach rechts, will ich gar nicht mit anfangen. Aber als Amerikaner wird man anders erzogen. Von daher, für mich steht Patriotismus ganz weit oben. Gibt auch einen Grund, warum ich als Berliner gesagt habe, ich will in Berlin bleiben, obwohl ich so viele gute Angebote aus anderen Ländern und anderen Städten hätte, wo ich viel, viel mehr verdient hätte. Und hier ist es so von der Küche her, dass wir wieder so ein bisschen back to the roots gehen. Damit sind wir jetzt auch nicht die Ersten und nicht die Neuesten, sondern da gibt's auch noch zwei andere Gute, die das mittlerweile machen. Aber mir hat einfach so ein bisschen diese Einfachheit gefehlt. Ich meine, wir machen jetzt hier anstelle von Steak Frit, machen wir halt dann einfach Kalbsbulette. Ja, und da gibt's halt irgendwie ganz geile Pommes dazu und ein bisschen Salat. Und anstelle von Hollandaise haben wir einen Pilzrahmen dazu. Es sind einfach Gerichte, wenn man sie isst, die einen schon emotional, glaube ich, berühren. Und das ist auch so das Feedback, was wir kriegen.
Bürgerliches Soulfood klingt so ein bisschen so, oder?
Wir hatten wir auch auf der Karte. Ja. Wir wechseln alle 4 Wochen und da hatten wir Rouladen drauf. Dann haben wir Backhände jetzt drauf.
Das heißt, dir fällt auch nicht die Kochehre ab, wenn du einen Schnitzel machst?
Überhaupt nicht. Und das ist ja der Punkt. Ne? Das war ja eine Zeit lang so, dass ich gesagt habe, ich würde niemals einen Schnitzel machen, weil das ja unter meiner Würde ist.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, und dann war ich aber in Trier und habe einen Biergarten gemacht, dann hast du 200 Schnitzel am Tag verkauft, wenn es gut lief. Und dann musst du 200 Schnitzel in derselben Qualität rausbringen, weil die Leute ja dann auch reden und da kannst du dir irgendwie auch nicht die Blöße geben. Und dann
das,
siehst du erstmal.
Das ist ja das Ding. Jeder Gast liebt Schnitzel und kein klar. Koch macht gern Schnitzel. Das
jeder
ist doch,
Koch liebt sie aber auch.
Ja, jeder Koch liebt sie zum Essen, aber nicht zum Machen.
Das ist so das Ding, oder? Das hat was mit der Menge zu tun. Ne? Panierstation, wenn du es frisch panierst, ist halt einfach auch eine Riesensauerei.
Ich
ne?
weiß. Deswegen
kriegst du nur 4 Pfannen gleichzeitig. Klar gibt es auch irgendwie Köche, die dann Schnitzel dann in die Fritte werfen.
Nicht gern zu Hause, sondern sagst, geh, wohin dir das kann.
Klar.
Ja?
Ich finde, aber deswegen gibt es, glaube ich, auch Restaurants, die Schnitzel machen, machen in der Regel nur Schnitzel. Ne? Ich meine, da hast du auch so ein paar Läden hier irgendwie, die ich hier in Berlin kenne, Schnitzerie oder Schnitzelei oder sowas. Da gehst du halt hin, weil du weißt, es gibt Schnitzel. Ja, und die machen halt auch nur das. Und wenn wir sagen würden, wir machen hier nur das als Hauptgang, dann wäre der Laden sicherlich noch voller, als er ohnehin meistens ist. Aber klar, wir wollen immer irgendwie auch noch kreativ arbeiten und wir wollen es auch so ein bisschen austoben. Und ich glaube, wir haben auch ein junges Team in der Küche. Deswegen ist es halt einfach schwierig zu sagen, wir machen halt nur das. Weil du einfach auch weißt, dass wenn uns Schnitzel drauf was 80% der Leute Schnitzel essen. Jetzt bin ich 42, mein Küchenchef ist erst 28, ja, der will natürlich auch noch ein bisschen der Welt zeigen, was er kann. Und wenn er jetzt schon irgendwie nur noch Schnitzel mit Kartoffelsalat macht, dann glaube ich, dreht er durch und wandert aus. Kann ich nicht riskieren, dafür ist er zu gut.
Du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen, du bist hier nicht mehr alleine. Es gibt ein Team, du hast was von einer Geschäftsführerin erzählt. Wer ist das Norms? Wer sind die Personen hinter den Norms? Wer macht das mit dir?
Ja. Mittlerweile, wie gesagt, zwei meiner besten Freunde über die Jahre jetzt geworden. Also Norman Faust ist mein ehemaliger Küchenchef aus dem Swan & Son. Hat seine Lehre beim Thomas Martin gemacht in Hamburg. Seine Frau Sabine mit Namen Panzer. Also er Faust, sie Panzer. Sie hat jetzt einen coolen Doppelnamen. Sie heißt jetzt Sabine Panzer minus Faust. Also das ist, glaube ich, der coolste.
Wirklich,
ja? Ja, ist wirklich so. Ja, immer wenn ich die irgendwie in der E-Mail-Kommunikation habe und sage, ja, Frau Panzer Faust kümmert sich um alles weiter, da kommen immer nur lachende Smileys und keiner will es mir glauben. Aber nee, ist tatsächlich...
Weil da musst du aber lange suchen, wenn du Faust hast, dass du jemanden findest, der Panzer ist, noch gut aussieht. Also das ist nicht so
einfach. Ja, da hätte ich auch den Doppelnamen behalten.
Ich auch, ja. Also, ja, hundertprozentig, haben die sich auch gesagt.
Das ist schöner als brauner Bär, auf jeden Fall.
Nee, die haben sich tatsächlich bei Arne Anker und Pauli sei damals kennengelernt und lieben gelernt und sind jetzt auch Eltern geworden letztes Jahr. Und
daher also auch der Name Norms? Norman und Sabine, ist das ein Hint darauf?
Oder? Nee, ja, also ich heiße Björn Norman, er heißt Norman, mein Opa heißt Norman. Es war irgendwie, wir haben, wie es halt immer so ist, man geht auf Namenssuche und dann... Was ist cool, was ist knapp, was gibt's noch? Da geht's ja wieder los. Ne? Wo kriegst du
was
noch
eine Domain? Kann man sich merken nach zwei Flaschen Wein?
Genau,
was
gibt's noch nicht? Ja. Wo kriegst du eine Domain für? Also, das sind ja wichtig, welche Namensrechte sind nicht geschützt? Ja, das sind alles so Fragen, die man ja dann sich irgendwie selber beantworten muss. Aber nein, das ist ich will nicht sagen, das war ja meine Idee. Eigentlich Norman wollte nie in die Selbstständigkeit gehen. Er hat gesagt, um Gottes Willen macht er sich selbstständig in der Gastronomie, hat da gar keinen Bock drauf. Wir haben aber alle sehr schnell gemerkt, wie gut wir zusammenarbeiten, wie gut wir uns ergänzen. Unglaublich verschieden in der Sache und trotzdem haben wir irgendwie immer dieselben Ziele. Und mir tut es gut, dass ich nicht mehr alles allein in der Hand habe und jede Entscheidung treffen muss, sondern dass ich auch Dinge jetzt besser abgeben kann. Das heißt, die Zeiten des Mikromanagements sind bei mir auch so ein bisschen jetzt gehören der Vergangenheit einfach an, weil ich habe ja jede Reservierung selber angenommen, ich habe die Buchhaltung selber gemacht, ich habe Personalwesen selber gemacht, ich habe die Speisekarten geschrieben, ich habe ja alles gemacht, weil ich niemandem vertraut habe. Ja, und das war ja auch ein Zeichen der eigenen Schwäche oder der eigenen Unzulänglichkeit. Mhm. Und jetzt Partner zu haben, dem man vertraut, dem man auch Aufgaben abgeben kann, damit ich viel freier bin wieder. Weil meine Stärke ist die Kreativität. Uns als Firma zu vermarkten und zu verkaufen, das liegt mir. Ja, ja, Norman ist unglaublich gut in der Operativen, unglaublich begnadeter Koch auch. Ne? Und
war euch von Anfang an klar, dass es kein weiteres nobles Kapitel sein soll, sondern eben wirklich was Erdigeres, Klareres, Bürgerlicheres, Zugänglicheres?
Ja, hundertprozentig. Wir hatten alle keinen Bock auf Fine Dining. Und heute haben wir tatsächlich wieder mal eine tolle Google-Bewertung gekriegt, wo drin steht irgendwie Fine Dining und dann irgendwie drei Ausrufezeichen. Und denken wir so, warum schreibst du das? Ja, ich meine, nur weil wir weiße Tischdecken drauf haben. Ich meine, wir machen Roulette, wir haben gut fair kalkulierte Preise, wir haben einen netten, charmanten Service, der so sehr unkompliziert ist. Und eigentlich wollen wir dieses Label Fine Dining, wollen wir eigentlich in den Boden stampfen und wollen das gar nicht so aufleben lassen. Natürlich hat das hier so ein bisschen auch für unsere Firma so ein bisschen Flagship-Charakter, weil wir natürlich irgendwie jetzt auch, der Michelin listet uns jetzt wieder, die haben letztens geschrieben und der Feinschmecker hat uns irgendwie 2F gegeben. Und das ist auch so, mehr soll es auch nicht werden. Ne? Das ist so schön, dass wir damit einsteigen und schön, dass wir gute Presse kriegen, aber eigentlich ist das nicht der Ansatz, den wir verfolgen.
Du hast es gerade schon ganz gut gesagt, der Ansatz, den ihr verfolgt, es soll nicht das Fine Dining Thema sein. Was soll denn so ein Gast, wie soll der Gast sich fühlen? Was soll er spüren, wenn er hier das Restaurant betritt?
Ich glaube, dasselbe, was ich spüre, wenn ich in Restaurants gehe. Ich will einfach, dass die Leute einfach wieder glücklich und zufrieden sind, ja, ohne dass es so steif ist. Es soll einfach unkompliziert sein. Ja, das ist so, ob man hier ein Date hat, ob man mit seiner Mutter essen geht, ob man mit Freunden irgendwie einen saufen will. Ich will einfach so ein Restaurant für jedermann. weißt du? Das fehlt mir so. Und das haben wir in Charlottenburg, bevor wir Sworn & Sun zugemacht haben, auch probiert. Aber da muss man auch wieder sagen, es war schon wieder zu viel Etepetete. Ne? Ich habe da fast 1,2 Millionen in den Laden gesteckt. Und das war, weil wir gerade irgendwie auch beim Interior waren. Den Laden hier haben wir ja nicht designt. Ne? Wir haben den übernommen. Wir haben ein bisschen neue Polster raufgezogen und sowas. Wir haben ein bisschen aufgefrischt. Aber eigentlich ist der Laden halt so, wie er vorher war. Weil wir auch gesagt haben, wir setzen uns ein ganz enges Budget. Na, wie gesagt, im Sworn & Sun 1,2, vielleicht waren es sogar 1,3 Millionen. Ich komme da manchmal selber ein bisschen durcheinander, was ich alles irgendwie in die Hand genommen habe. Und Teller von KPM und den teuersten InDesigner, den du irgendwie in Berlin kriegen konntest. Und da dachte ich wirklich, ich schaffe etwas für die Ewigkeit. Na, da war das eigene Ego und die eigene Verblendung so hoch, dass ich gar nicht die wirtschaftlichen Risiken für mich irgendwie ernst genommen habe. Obwohl schon alle gewarnt haben, Björn, das ist too much, das wird zu viel. Aber bei mir ist halt so.
Und jetzt, was hast du hier in der Hand genommen?
15.000 Euro.
Das ist okay.
Ja, wir haben alle Teller geschenkt gekriegt auf Trödelmärkten. Ja, wir haben ja so eine Oma-Teller hier irgendwie, alles so aus den 40er, 50er Jahren. Ja,
warte mal, also ich glaube, wenn du jetzt mit deinem Fußballstadion, dem Bauernhof, dem Norms, dem Imbiss nicht ausgelassen wirst, machst du noch quasi Björn Svensson Cheap Interior Design oder sowas, ja. Also
das ist das, glaubt mir ja keiner. Ne? Ich habe ja auch nie eine PR-Agentur gehabt, weil wie gesagt, Kreativität. Ne? Ich schreibe die eigenen Texte, ich mache die eigene Website. Ne? Ich habe schon auch viele Konzepte für andere geschrieben. Ne? Und auch im Sworn & Sun, auch wenn ich einen Interior Designer habe, das war alles so, wie ich es haben wollte. Ne? Das heißt, das ist natürlich ist Mode
und Interior. Doppelt blöd, dann noch jemanden zu beschäftigen, oder?
Ja, aber du brauchst jemanden, der die technische Seite besser versteht. Ne? Gerade wenn du sagst, du machst eine Kernsanierung irgendwie und du reißt alles raus, dann brauchst du natürlich auch jemanden, der von der Materie noch mehr Ahnung hat. Ich meine, ich glaube, ich habe ein gutes Auge und ich weiß, was Leute in einem Restaurant mögen und wie sie sich wohlfühlen, aber natürlich brauchst du jemanden mit dem nötigen Know-how, aber das nötige Know-how hat mich am Ende des Tages auch ein bisschen gebumst.
Ja. Ja. Du hast jetzt auch ein, zwei Mal schon gesagt, das sind bezahlbare Preise. Was kostet denn die Kalbsbulette bei dir? Was kostet denn, keine Ahnung, die Berliner Leber bei dir? Was kostet der Hauptgang? Und rechnet sich das? Ich meine, ich frage das jetzt bewusst so mit so einem Unterton, weil Meister, jetzt zwei Insolvenzen privat auch irgendwie hinüber. Man glaubt dir vieles, aber ich glaube, man hätte dich jetzt nicht für den geborenen Mathematiker mehr.
Nö, ich habe aber nur eine 5 gehabt in der Schule. muss man sagen, wie es ist. Ne? Also Mathe war nie so meine Leidenschaft. Also ich mach's
schön, dass du die Buchhaltung selber gemacht hast, muss ich sagen, ja.
Es hat ja lange Zeit auch sehr gut geklappt. Ich habe lange Zeit sehr gut davon gelebt. Ne?
Ja, aber ich weiß, du hast ja gesagt, Kreativität warst du immer stark.
Ja, deswegen. Ja. Also ich war irgendwie habe ich immer Mittel und Wege gefunden, irgendwie auch Projekte ranzuholen und Leute davon zu überzeugen, irgendwie zu investieren. Und in der Regel haben sie es auch nicht bereut. Wie gesagt, es war jetzt das Feld habe ich zugemacht, weil ich einfach keine Perspektive mehr an dem Standort mit dem Michelin-Stern gesehen habe. Ja. Das heißt, das ist eine Insolvenz, bei der eigentlich bis auf vielleicht 2, 3 Lieferanten keiner auf seinem Geld sitzen geblieben ist. Und da reden wir jetzt auch eigentlich über keine Riesenbeträge. Also ich meine, das macht die Sache nicht besser. Ne? Also jeder, der irgendwie Geld von mir kriegt oder von der Firma kriegt und das nicht mehr kriegt, weil die Firma nicht mehr da ist, tut mir leid. Ja, das ist scheiße. Und das kann man sich auch selber nicht schönreden. Natürlich ist es halt immer in der Gastronomie mit einem gewissen Risiko verbunden. Das gilt für Mitarbeiter, Lieferanten oder für mich selber, weil es einfach nur mal eine Branche ist, die unglaublich kompliziert geworden ist durch die Rahmenbedingungen, auch hier in Deutschland. Und um auf die Frage der Kalkulation her zurückzukommen. Wir haben Hauptgänge, die gehen so zwischen 24 und 29 Euro los. Ja, der Kabeljau kostet 34. Wenn man sich überlegt, dass man für eine schlechte Pizza in Berlin Mitte schon 20 Euro zahlt, denke ich, ist das mit dem Service, mit dem Interior, mit dem.
Du musst dich nicht entschuldigen
für mich. Nein, überhaupt nicht.
Also ich hatte neulich einen schlechten Kabeljau für 44 und der war nicht mehr groß. Also ich bin danach noch die schlechte Pizza essen gegangen. Also so ist es halt.
Nee, aber es ist natürlich, diese Preisdebatte ist halt was Sensibles. Ich glaube, in Berlin vielleicht nochmal anders als irgendwie im Süden oder im Westen Deutschlands, weil die Leute hier noch mehr drauf schauen. Und wenn es den Leuten hier schlecht geht, ja, dann gehen sie halt eine Currywurst für 4 Euro fressen, aber oder einen Döner oder nicht mehr ins Restaurant. Ne? Und das haben wir auch während oder nach Corona auch viele gemerkt, dass die Leute einfach, wenn irgendwo gespart wird, dann immer an der Dienstleistung. Und es ist halt am einfachsten an uns zu sparen. Ne? Also wir sind ja auch nicht systemrelevant, aber das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Ne? Das haben wir ja 2019, 2020 haben wir das ja alle irgendwie in der Branche zu Genüge gehören gekriegt, wie unwichtig wir eigentlich sind und dass unser ganzes Dasein eigentlich keine richtige Berechtigung hat, weil für Mitarbeiter irgendwie von Supermarktketten gab Standing Ovations auf dem Balkon und wir mussten uns quasi entschuldigen, dass wir Köche sind oder Kellner sind. Ne? Gibt ja einen Grund, warum viele die Branche verlassen haben. Gibt einen Grund, warum es der Branche momentan so geht, wie es ihr halt geht. Und Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Björn, du hast 2 Insolvenzen hingelegt. Ja, ich kenne 40 andere Gastronomen, die letztes Jahr auch eine Insolvenz hingelegt haben.
Ja, aber ich glaube, weißt du, es ist auch nochmal was anderes. Wenn Leute heute essen gehen wollen, dann wollen sie eine hohe Sicherheit haben, dass es ein geiler Abend wird. Sie wollen nicht irgendwo hingehen, wo sie irgendwas bestellen auf Risiko und dann nachher verstehen sie es nicht und schmeckt nicht. Und dann sind sie noch als Gast im Grunde die Dummen, ja, die nicht verstehen, was der Koch da gerade für ein Feuerwerk der Farben auf den Teller gezaubert hat. So, und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo dann viele auch sagen, hey, ich gehe zurück zu einfachen Dingen, ich gehe zurück zu Dingen, die mir wirklich schmecken. Und ich habe kein Problem mehr, wenn ein Kartoffelpüree einfach nur gut schmeckt und nicht 7-mal durch einen Sieb gestrichen worden ist und noch mit 400 Gramm Butter auf 100 Gramm Kartoffeln irgendwie zu einer Masse geworden ist.
Das ist schon geil.
Ja, kann ich machen, aber das muss ich auch nicht jeden Tag haben. Ja?
Also,
und da vielleicht auch an der Stelle, Lukas, an dich, weißt du, du bist kulinarischer Content Creator. Du siehst sehr genau, wenn du was online stellst, wie funktioniert das, wie funktioniert das nicht. Was funktioniert bei dir? Was suchen die Leute? Sind das dann eher, keine Ahnung, ich glaube, neulich habe ich was gesehen, Kroketten aus Käsespätzle oder sowas? Ist das was läuft? Oder ist es dann doch eher so, keine Ahnung, ich mache mal was mit Stickstoff?
Es ist tatsächlich das Einfache, das Simple, das, was auf der Hand liegt, das, was die Leute vielleicht zu Hause, gerade im Content-Bereich, was die Leute zu Hause nachmachen können, ohne großartig verkopft zu sein. Und Basics. Also wirklich die einfachen Handgriffe, die einfachen Gerichte, alles, was kompliziert ist, alles, was irgendwie zu viel in die Welt der Luxusprodukte abdriftet, ist dann oft auch das, was auf der Strecke bleibt, weil die Leute keinen Zugang dazu haben, weil sie vielleicht auch von Kindheit an auch nie einen Zugang dazu hatten, weil sie es nicht kennen. Und dann ist es wirklich oft das Einfache, das Simple, seien's Königsberger Klopse, ein Wiener Schnitzel, also wirklich genau die Dinge, die einen, du hast es vorhin schon mal ganz nett gesagt, die einen auch irgendwie umarmen, die einen berühren, die Kindheitserinnerungen wecken und die dir so eine Wohlfühlküche einfach geben.
Kann ich so nur unterschreiben. Ich glaube, was die Leute wirklich vermissen, sind Emotionen, ne? Und dieses, dass man etwas isst, was dann irgendwie so ein bisschen zurückkatapultiert, ne? Wo man sagt irgendwie, das weckt irgendwas bei mir. Ich habe ja schon mal auch einen Laden gehabt, so ein temporäres Pop-up, wo wir so ein Abendbrot-Konzept gemacht haben, wo es wirklich nur so kalte, ganz so ein Abendbrotbrettchen gekriegt und sowas, ne? Und dann
ist ja auch süß,
und Senfeier und geile Wurst und guten Schinken und tollen Käse. Und die Leute sind so abgegangen darauf. Ne? Es ist so banal und es ist so einfach. Und ich sehe auch, also ich spreche natürlich jetzt immer für Berlin. Ne? Ich kenne mich mit dem Rest von Deutschland mittlerweile gar nicht mehr aus, weil ich einfach nicht unterwegs bin. Ne? Kinder im Wechselmodell, selbstständig. Letztes Jahr, wie gesagt, der ganze Kack an der Backe. Also ich komme wenig raus. Und ich sehe so Berlin und ich sehe, was funktioniert. Und sagen wir mal, die italienischen Restaurants, die schon seit 30 Jahren funktionieren, die funktionieren auch in den nächsten 30 Jahren. Weil die Leute einfach, was du eben gesagt hast, total richtig, die wollen keine Experimente machen. Ja, und es gibt Restaurants, auch Luxusrestaurants in Berlin, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal den Grill, Grill Royal, der immer voll ist. Und ohne jetzt jemanden zu dissen, aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, es ist natürlich nicht mehr so gut, wie es mal war, und trotzdem rennen sie jedes Wochenende halt hin, weil sie sagen, man kennt sich.
Es gibt, ne? Es auch ist Dinge, wo man für, also ohne jetzt das Grill Royal irgendwie auf- oder abzuwenden,
nein, aber
es gibt auch Orte, wo man einfach hingehst, um gesehen zu werden, das ist auch richtig so.
Ja, ist auch richtig so, ne? Aber bei den Leuten, die ich kenne, die da hingehe, die kennen sich halt einfach. Und dann hast du halt an 3 Tischen Leute, die du halt kennst, und du kommst ins Gespräch und du quatschst. Das ist einfach ein schöner Abend. Aber da geht es halt nicht mehr darum, dass du jetzt das beste Steak der Stadt essen möchtest, sondern genau, was ich vorhin auch meinte, bei mir ist es ja genauso. Ich suche mir die Restaurants nicht danach aus, wo ich am besten essen gehe, sondern wo ich den schönsten Abend habe. Und Essen ist halt immer nur ein Teil der Musik. Der Service gehört dazu, das Ambiente gehört dazu, die Atmosphäre gehört dazu, das Pricing gehört für mich persönlich damit zu, natürlich, wo ich aber sage, ich habe auch keinen Bock mehr für 500 Euro pro Person irgendwo abends rauszugehen, um dann mir danach noch einen Döner zu holen, was ich in Berlin auch in 1-, 2- und 3-Sterne-Restaurants hatte, ne, wo es einfach, und das ist dann für mich einfach nicht der richtige Weg. Und deswegen sage ich ja, ich will ein Restaurant für jedermann. Ich will, dass die Leute, wir haben hier geile Musik, wir haben einen guten Vibe, wir haben schöne Weine, wir haben fair kalkulierte Preise, wir machen super Service, wir kochen lecker. Es ist einfach genau das, was ich von einem Restaurant erwarten würde.
Ist denn dann die entscheidende Frage, um Erfolg zu haben mit einem gastronomischen Konzept, in einem Restaurant, nicht, was kann ein Koch, sondern was macht er bewusst nicht mehr? Und hat er die Geduld quasi, immer wieder die gleichen Gerichte zu kochen, die einfach seine Gäste feiern, weil du sprichst das italienische Restaurant an, ja. Mhm. Da gibt's seit 30 Jahren, gibt's da, keine Ahnung, eine Carbonara auf der Karte. Da gibt's seit 30 Jahren eine Pizza Margherita auf der Karte. Und die gibt's auch in 30 Jahren noch. Und da kriegt auch kein Koch deswegen jetzt irgendwie einen Depressiven, bloß weil jedes Mal der Teig halt rund ist von der Pizza.
Voll, du. Kann ich gar nicht gegen argumentieren. Hier ist ja auch so, dass wir ein paar Sachen auf der Karte lassen wollen, auch so ein paar Classics irgendwie etablieren wollen. Natürlich sagen wir aber auch, wenn wir so eine deutsche Heimatküche machen, dass es natürlich, wenn wir nur 4 Hauptgänge drauf haben, dann kannst du jetzt nicht irgendwie 6 Monate lang die Königsberger drauflassen, obwohl die Leute schon sauer waren, als wir es runtergenommen haben. Ja, auf der anderen Seite feuern sie jetzt die Bulette und dieselben Leute, die die Königsberger verteidigt haben, verteidigen jetzt die Bulette und sind wahrscheinlich pisst, wenn wir am 5.5. die Karte wechseln und die Bulette nicht mehr draufsteht. Aber ich finde, das gehört auch ein bisschen mit dazu. Also dieser Rattenschwanz, der uns verfolgt aus dem Fine Dining und aus meiner Historie, ist ja schon noch da, dass viele Gäste kommen aufgrund meines Namens. Das ist so. Ich habe unglaublich treue und viele Stammgäste, die jedes Konzept von mir irgendwie mitverfolgt haben, mittragen, irgendwie regelmäßig kommen. Und die haben natürlich eine Erwartungshaltung. Und wir wollen ja auch die Erwartungshaltung haben. Also ich sage ja jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie nur noch banal kochen. Ja, das wäre auch zu tief gestapelt.
Ja, aber wie du sagst gerade banal oder wie zugänglich darf denn ein Gericht sein, ohne dass es irgendwann, ich sag mal, in die Belanglosigkeit oder Austauschbarkeit abdriftet?
Das ist ein schmaler Grat,
ne?
Das ist ein unglaublich schmaler Grat. Aber es ist ja dasselbe, was ich im Feld gemacht habe. Weil ich habe ja, im Feld war ja quasi mein Slogan reduziert aufs Wesentliche. Und jetzt definier mal das Wesentliche. Ja, weil du hast Restaurants, die machen dann ein 6er-Lei von Lamm und das sieht total sexy aus und total toll, aber eigentlich macht es, wenn man ehrlich ist, an vielen Stellen gar keinen Sinn. Und dann probier mal aber dieselbe Experience für einen Gast, der gestern vielleicht in dem Restaurant war und 280 Euro fürs Menü gezahlt hat, aber dieselben Auszeichnungen hat wie ich. Ja, und dann kriegst du nur einen Spitzkohl mit einer Mayo, weißt du? Und dann ist so... Das war schon auch ein Stilbruch, ne? Wo du sagst, ja, was ist das Wesentliche und was ist notwendig? Und ja. Ich bin ja Christian Lohse Schüler damals aus dem Fischhaus Fritz, wo wir 2 Sterne gekocht haben, wo es einfach nur 3 Sachen auf dem Teller gab. Es gab nur 3 Sachen, aber die Produkte waren so gut und es war so perfekt auf den Punkt gekocht, dass du nichts mehr gebraucht hast. Und das probieren wir zu machen.
Ne? Aber wie machst du dann deine Königsberger-Klopse? Wie machst du dein Lecho, dass es eben sagt, es ist wirklich so geil? Also was ist dann das Besondere daran? Ist das?
Ich glaube, du musst einfach wissen, wie du mit Zutaten, mit Lebensmitteln umgehst. Ne? Also jedes Lebensmittel ist unterschiedlich. Und ich glaube, das ist unglaublich viel Erfahrung, die du auch dann an die jungen Mitarbeiter weitergibst, indem du ihnen halt Ratschläge gibst, wie du es vielleicht noch besser machen kannst. Aber das ist die schwere Frage. Wenn man das beantworten könnte oder wenn es dafür ein Rezept gäbe, dann würden ja alle auf demselben Niveau und gleich gut kochen. Aber natürlich ist es dann wieder, und da hatten wir ja vorhin, als die Mikrofone noch nicht an waren, sogar geredet, was ist Handwerk, ja, und warum sind wir als Köche kein Handwerksberuf, sondern ein Handelsberuf? Weil genau das ist es ja. Es ist Handwerk. Es ist, wie gehst du mit einem Produkt um? Wie lange garst du es? Wie setzt du es in Szene? Wie würzt du es? Machst du es vorher? Machst du es nachher? Was kommt daran? Wie kombinierst du? Es ist ja ein unglaublich komplexes Thema, gutes Essen zuzubereiten. Und deswegen ist es ja so schade, dass es so unglaublich viel beschissenes Essen in Deutschland gibt, weil eigentlich wäre das ja schnell, oder vielleicht ist es nicht schnell zu ändern, aber es wäre sicherlich zu ändern. Ja.
Aber muss denn gutes Essen heute überhaupt noch imponieren? Also du hast gerade gesagt, wir sprechen über Garzeiten, über Produkte, über wie gehe ich mit Lebensmitteln um? Ist es dann das Thema, weil auch das imponiert ja irgendwo, oder geht es da mehr um das Emotionale, um das Berühren und dann auch die, ja, auch die, vielleicht die Kindheitserinnerungen, die dann wiederkommen?
Klar, also meine Oma wäre nie auf die Idee gekommen, die Paprikaschote zu schälen, bevor sie mit Hackfleisch füllt. Ja? Da hast du dann am nächsten Tag die Resultate im Klo gesehen, weil die Schale noch drin war. Kann man natürlich jetzt sagen, machen wir genauso weiter. Ja, aber natürlich, wir haben ja Anspruch. Ne? Ich will das gar nicht kleinreden. Wir wollen kein Fine Dining machen und trotzdem haben wir ja aber einen Anspruch an uns selber. Und ich merke es ja auch an meinem Temperament, dass wenn die Jungs irgendwas kochen, weil sie denken, jetzt sind sie mal cool und kreativ und machen etwas, ohne es abzusprechen, oder weil auf ihre, ich sage nicht, ich nenne es jetzt ganz bewusst, auf ihre Art, und ich sehe dann ihre Art, da kriege ich schon manchmal, ich denke, seid ihr dumm, aber das gehört ja auch dazu, ja, wenn du mit jungen Leuten arbeitest, dass du auch irgendwie eine Fehlertoleranzgrenze irgendwie einräumst und sagst, jetzt probiert doch mal aus, ne? Manche Sachen klappen und viele Dinge klappen halt dann nicht, ja, und dann muss man halt sie ein bisschen wieder zurechtdrücken und sagen, wir müssen das schon auf eine gewisse Art und Weise hier machen, ja. Und wenn du ein Gulasch ansetzt, dann gibt es halt keine 4 verschiedenen Arten, das Gulasch anzusetzen, sondern es gibt halt in meiner Welt dann nur eine Art. Oder wenn du eine Jus ansetzt. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema Handwerk. Und ich glaube, wenn du dein Handwerk beherrschst, dann hast du am Ende immer ein gutes Ergebnis. Und dann ist es egal, ob du ein 6er-Lei vom Lamm machst oder die Etouffee-Taube machst oder ob du eine Bulette machst. Weil natürlich kannst du einfach dir auch Billo-Hackfleisch irgendwie vom Discounter holen und da Zwiebeln reinkloppen, und hat meine Mutter oder meine Ex-Schwiegermutter auch gemacht. Und auch das habe ich gerne gegessen. Ist jetzt nicht so, dass ich denen gesagt habe, oh mein Gott, das ist aber kein Bio-Hackfleisch, das hast du ja gar nicht selber gewolft, oh mein Gott. Ja, sondern Bullshit. Natürlich schmeckt das auch, ne? Aber es ist ja immer auch der eigene Anspruch. Ja. Es ist immer der eigene Anspruch, der einen irgendwie beflügelt oder der einen teilweise auch hindert, ne? Weil man einfach sagt, auch was waren jetzt nehmen wir weniger eigentlich Marge als vorher, obwohl wir mit einfacheren Produkten arbeiten, aber wir nehmen auch halt jetzt einen anderen Preis. Und trotzdem gibt es ja so eine Grenze, auch beim Einkauf. Wir kaufen halt bei guten Lieferanten ein. Wir kaufen halt gute Ware ein, die wir natürlich irgendwo überall auch günstiger kriegen würden, aber halt dann in einer schlechteren Qualität. Und das ist halt dann immer die Frage, wer willst du sein und was willst du selber repräsentieren auch?
Ich glaube, wenn wir lange in der Gastronomie diese klassische Warenherz-mal-3-Kalkulation gehabt und dann irgendwann Warenherz-mal-4 und sowas alles, aber ist doch eigentlich alles Quatsch. Also heutzutage ist doch der entscheidende Kostenfaktor ist doch am Ende das Personal. Wie viel Zeit brauchst du wirklich? Ja, das ist das, was letzten Endes dann auch viele Dinge verändert hat. Also deswegen zu sagen, man kauft einfach nur billig ein und braucht dann wahnsinnig viel Zeit dafür, das kann doch nicht der richtige Anspruch sein. Und das ist aber etwas, was wir in der gehobenen Gastronomie ganz häufig haben. Du hast es vorhin gesagt, der Spitzkohl mit Mayo und so, eigentlich erstmal ein banales Produkt, aber durch die vielen Verarbeitungsschritte, die lange Garzeit, ganz viel Energie reingesteckt und so weiter und so fort, wird es ja dann auch wieder teuer. Ist das ein Punkt auch, der da irgendwo so eine Art, weiß nicht, Fehlentwicklung gewesen ist, dass man darauf nicht mehr geachtet hat?
Es ist natürlich ein super komplexes Thema, ne? Gerade was die Personalkosten anbelangt. Wenn ich überlege, wo wir vor 10 Jahren personaltechnisch waren und wo wir heute uns bewegen, dass irgendwie über die Hälfte des Umsatzes eigentlich irgendwie für die Personalkosten drauf geht und sich im selben Atemzug kein Mitarbeiter mehr leisten kann, als er sich vorher leisten konnte. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Nummer. Das heißt, wir als Unternehmer, wir bluten dafür, dass wir Menschen Arbeit geben und dass wir ja sie finanzieren und das ganze System mit Steuergeldern fluten und irgendwie finanzieren und am Ende bleibt für uns selber immer weniger übrig. Und ich habe natürlich irgendwie auch, klar, die letzten Jahre, ich habe mich auch öfter zur Steuerpolitik geäußert und da auch Shitstorm gekriegt und Morddrohungen gekriegt, mal per E-Mail und sowas, ne, weil ich irgendwie mich über die Mehrwertsteuersenkung damals irgendwie auch ausgelassen habe. Und es ist ein unglaublich komplexes Thema. Wo liegt's, welche Stellschrauben kann man verändern? Aber natürlich hast du vollkommen recht, ne? Also egal, was man heutzutage macht, sobald Mitarbeiter involviert sind, ist es unglaublich teuer. Und da wird aus einem einfachen Produkt wie der Spitzkohl, den du vielleicht für 90 Cent einkaufst, hast am Ende einen Wareneinsatz, wenn du alles mit berücksichtigst von 4,50 Euro. Ja, und dann verkaufst du ihn für 15 Euro, verkaufen wir ihn, glaube ich. Und dann hast du aber jetzt Gott sei Dank mittlerweile nur noch 7% Steuer drauf, aber 7% gehen ja dann auch nochmal runter. Das heißt, du hast irgendwo immer eine Marge als Gastronom von 10-12-13%, wenn es gut läuft, wenn du anständig kochst. Natürlich kannst du sagen, du nimmst High Convenience oder High End Convenience, ne, haben wir auch schon probiert, haben unsere Erfahrungen mitgemacht und waren halt nicht so begeistert, aber.
Ja, es gibt sehr Gutes und es gibt nicht so Gutes, aber ich glaube, es macht in vielen Bereichen macht es einfach Sinn, weißt du? Weil wenn wir uns anschauen, dass wir jetzt über Gastronomie, Restaurants hinausgehen, denken in Richtung Krankenhäuser, denken in Richtung Altersheime, denken in Richtung Schulen, es geht gar nicht ohne Convenience, ja. Nein, und ganz ehrlich.
Es geht nicht ohne Convenience, ja, aber auch da werden wir.
Das ist das Gleiche, ob du in deinem Topf eine Roulade hast oder 8. Das Ergebnis ist nicht schlechter, wenn du 8 drin hast.
Ich finde, das ist so eine Spirale, in der wir drin sind, aus der wir auch nicht so richtig rauskommen. Von daher, man kann ja jetzt immer so lange philosophieren, wie kann man es besser machen, wie kann man es anders machen, wie kann man Personalkosten senken, wie kann man es irgendwie gescheit irgendwie an den Gast bringen, dass er halt irgendwie auch faire Preise dann am Ende zahlt. Weil klar, Fakt ist jetzt auch, eigentlich müssten wir überall 6-7 Euro teurer sein, damit es so läuft, wie wir es eigentlich brauchen. Ja, wir holen uns jetzt neue Projekte an Bord, wir machen eine gute Mischkalkulation. Auf der anderen Seite ist es mittlerweile auch so, wir arbeiten mit guten Produkten, wir kochen handwerklich und trotzdem arbeitet keiner hier am Tag mehr als 8 Stunden. Also muss man auch sagen. Ja, das heißt, wir probieren natürlich diesen Spagat auch hinzukriegen, dass man sagt, wir haben faire Bedingungen für die Mitarbeiter, wir zahlen, denke ich, sehr, sehr, sehr gute Löhne und gleichzeitig müssen wir uns nicht verstecken hinter dem, was wir machen. Aber es ist immer auch mit einem Kompromiss verbunden, weil wir einfach gesagt haben, ja, dann müssen wir die Karte halt wesentlich kleiner halten, als wir es am Anfang machen wollten. Wir müssen gucken, dass wir Abläufe optimieren, dass wir auch Produktwiederholungen dann auf der Karte haben, weil wir einfach sagen, wenn du 10 Gerichte hast, kannst du nicht 10 Mal komplett bei 0 anfangen, weil mit 2 Jungs in der Küche, die wir aktuell haben und einem Spüler, ist es dann auch so, es muss halt auch machbar sein. Und dann ist halt Kreativität gefragt, dass du sagst, wie kannst du etwas machen, hinter dem du vollkommen stehst, was die Gäste geil finden, was am Ende noch die Miete bezahlt und die Mitarbeiter in der Küche sagen, ja, da sind wir stolz drauf, was wir hier machen. Und das ist halt, wie gesagt, ein Spagat, der gar nicht mal so einfach ist.
Und was würdest du sagen, was ist für den, ja, für diesen Spagat der Knackpunkt? Sind es Kostenstrukturen? Ist es einfach der Konsum, die Konsumeinstellung der Leute? Sind es Konzepte? Sind es vielleicht auch Standorte?
Ich glaube, Standort ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ja unglaublich schlechte Restaurants, die einen tollen Standort haben und unglaublich viel Geld verdienen, obwohl jeder eigentlich weiß, dass sie scheiße sind. Ja, also Standort ist, glaube ich, damit steht und fällt. Ja, und eine A-Lage in Berlin kannst du eigentlich momentan nicht bezahlen. Es sei denn, du hast irgendwie Schwarzgeldkonten, die du irgendwie auflösen willst und irgendwie nicht weißt, wo du mit deinem Geld hin sollst. Also ich kenne keinen normalen Gastronomen, der aus eigenen finanziellen Möglichkeiten sich sowas leisten kann teilweise. Das heißt, du brauchst irgendwie den Background, du brauchst die Leute dahinter, die gewillt sind zu investieren, ohne irgendwie eine Rendite zu erwarten, irgendwie in den ersten 5, 6 oder 7 Jahren. Dazu kommt, es ist so komplex, ne? Aber ich glaube, Standort ist, ja, das ist das, was am wichtigsten ist. Da rennen die Leute halt hin.
Ja, aber ist nicht auch Berlin auch ein besonderes Pflaster? Ich meine, es gibt hier ganz unglaublich viele gute Läden. Es gibt, glaube ich, ganz wenig Loyalität. Es gibt unglaublich viel Konkurrenz. Ja. Ist es noch eine der besten Gastrostädte des Landes? Und Nein. Wenn ja, aus welcher Perspektive? Aus Sicht des Kochs oder aus Sicht des Publikums?
Ich will jetzt niemanden vor den Kopf stoßen von den Menschen, die hier leben.
Hast du noch nie gemacht.
Bei mir ist so, guck mal, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich war zwar ein paar Jahre auch mal unterwegs, aber eigentlich ist das hier meine Heimat. Und ich hasse es hier. Ja, ich sag dir, wie es ist. Ich finde, Berlin ist so schrecklich geworden in vielerlei Hinsicht. Ne? Jetzt habe ich natürlich auch eine andere Perspektive auf viele Dinge. Ne? Ich wohne außerhalb, ich fahre jeden Tag rein.
Was meinst du mit Berlin ist schrecklich geworden?
Ja, was du sagst, es gibt wenig Loyalität, es auch bei Mitarbeitern. Ne? Früher hast du, also wir haben bei uns, muss man sagen, zwei der Jungs sind jetzt schon irgendwie seit 2 Jahren bei uns. Die waren noch vorher im Swan und Sandy, haben wir mitgenommen. Norman und Sabine sind da, ich bin da. Daniel im Service ist mit uns rübergekommen. Das heißt, eigentlich haben wir nur einen neuen Mitarbeiter. Aber wir suchen händeringend ja noch 2, 3 Leute im Service. Und wir hatten, glaube ich, in den letzten 3 Wochen 20 Leute, die Probearbeiten waren. Und ich habe sowas noch nie gehabt, dass so eine so hohe Quote an das klingt jetzt hart, aber wirklich an Waste hast, ne? Wo du einfach sagst, das hat einfach Zeit geraubt. Zeit und Geld hat's geraubt, ne? Und dann hast du da Leute, die eigentlich gar nicht mehr arbeiten wollen. Keiner ist motiviert, keiner hat irgendwie auch das, keiner muss in der Gastronomie arbeiten. Ne? Es gibt so viele andere Alternativen. Das heißt, Leute zu finden, die diesen wunderschönen oder diese wunderschöne Branche mit Leben füllen, ist so kompliziert geworden, weil irgendwie Dienstleister zu sein, irgendwie sich für diesen Job irgendwie hinzugeben, ne? Obwohl es ein toller Job ist, obwohl es Spaß macht. Ich bin mittlerweile lieber im Service als in der Küche, ne? Wenn ich abends hier irgendwie rumrenne und die Leute betuttel irgendwie mit 2 Flaschen Champagner in der Hand und ich lasse ja gar keine Wahl, ob sie trinken wollen oder nicht. Die werden einfach genötigt, ja? Und dann haben die einen schönen Abend und dann kriegen wir geile Bewertungen und dann haben wir gute Umsätze und wie gesagt, es macht so viel Spaß, ne? Und irgendwie deswegen mich frustriert das so ein bisschen, dass man so wenig motivierte Nachzügler hat. Ne? Ja. Die Leute, die Bock haben, das noch zu machen. Ja.
Jetzt verstehe ich, dass du sagst, okay, da gibt es auf der Personalseite immer noch ein bisschen Luft nach oben. Wie ist das auf der Publikumsseite? Gibt es noch genügend Foodies für diese große Zahl von guten Restaurants, die ihr habt? Gibt es genügend Gäste, die das wertschätzen? Und weißt du, was motiviert den Künstler? Es ist der Applaus, der aus dem Publikum kommt. So, und wenn die Gäste alle am Nörgeln sind, dann überträgt sich das irgendwann auch auf den Service, überträgt sich das irgendwann auf die Küche und sagst irgendwann, ey, warum tue ich mir das Ganze an? So, wenn aber vorne im Gastraum im Grunde die Leute happy sind, begeistert sind, eine Party feiern, dann hast du doch automatisch auch eine gute Stimmung in dem ganzen Laden.
Voll.
Ist das nicht auch so eine Henne-Ei-Geschichte? Und wie siehst du das Publikum in Berlin aktuell?
Auch das ist eine super komplexe Frage. Also wir können ja... Also,
du, wenn es einfach gewesen wäre,
wenn wir jeden einladen können. Nein. Du, das ist so. Aber
wir nehmen mal dich.
Bin ich voll bei dir. Die Frage ist immer, wo man da ansetzt. Jetzt kann man wieder ins Negative abrutschen oder kann ich dir von unserem Flughafen in Berlin erzählen und von der Deutschen Bahn erzählen und klar ist Wochenendtouristen, die dann irgendwie für 12 Euro eine Pizza essen gehen irgendwo am Brandenburger Tor und Sightseeing machen. Aber was halt gar nicht berücksichtigt wird, ist der Rückgang des Luxustourismus in Berlin. Ja, früher waren wir arm, aber sexy, jetzt sind wir halt nur noch arm. Das ist ja mittlerweile irgendwie so der geflügelte Slogan so ein bisschen. Und wenn ich so von meinen Concierge-Freunden höre, was die für eine Auslastung an 5-Sterne-Hotels haben und wie viele Gäste nur noch, also früher hast du in der Woche hast du 10, 15, 20 Tische über deine Concierge-Jungs gekriegt, ne, aus den guten Hotels, weil sie den Leuten irgendwie ein schönes Erlebnis bieten wollten. Da kommt im Monat vielleicht 1 oder 2 Reservierungen über einen Concierge. Hier im Norms, würde ich sagen, haben wir in 5 Monaten noch überhaupt gar keine Reservierung über einen Concierge bekommen. Und das ist schon Das sind halt die Auswirkungen auch in einer verfehlten Tourismuspolitik in Berlin. Weil ich allein am Feld war es so, ich habe 20% meiner Stammgäste international verloren, die ich hatte. Zum Beispiel aus London hatte ich eine Familie, sind mal mit 6 Leuten gekommen, die haben im Jahr so 25.000 bis 30.000 Euro bei mir im Restaurant gelassen. Die waren 5-mal da, also die haben Gas gegeben. Dann haben die auch gesagt, Björn, weißt du, früher sind wir von Heathrow nach Berlin, sind wir 1:20 Stunden, dann war Tegel gelandet, sind wir ins Taxi gestiegen, waren 15 Minuten bei dir. Jetzt landest du am BER, wenn du pünktlich kommst, dann wartest du auf die Gangway. Wenn du Pech hast, landest du auf irgendeinem Rollfeld, wo du mit dem Bus abgeholt wirst. Ja, dann brauchst du 1,5 Stunden irgendwie rein nach Berlin, wenn du Pech hast. Du brauchst 40 Minuten aus dem Flughafen raus, wenn du Pech hast. Die sagen, das lohnt sich für sie nicht. Das versaut ihnen einfach den ganzen Tag. Sie haben dann gar keinen Bock mehr, irgendwie gut essen zu gehen. Wo fliegen die jetzt hin? Die fliegen nach Kopenhagen, die fliegen nach Barcelona, die fliegen nach Stockholm. Die geben ihr Geld halt woanders aus. Und wir reden jetzt hier über eine Familie, die bei mir im Restaurant gewesen ist. Über wie viele Leute sprechen wir dann halt real in Berlin, die nicht mehr nach Berlin kommen? Ja, EasyJet streicht immer mehr Fluglinien, weil die Start- und Landegebühren so teuer sind. Wie gesagt, ich will gar nicht negativ werden. Ich würde gerne positive Dinge sagen, aber die Prognose für Berlin in meiner Bubble, in der ich bin und in meiner Welt, in der ich lebe, ist sie halt einfach nicht positiv. Und es gibt viel zu viele gute Restaurants, das muss man auch so sagen, für viel zu wenig Leute, die es mittlerweile noch zu schätzen wissen. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Sternesterben, dass das halt weitergeht. Und ich glaube auch nicht, dass der Michelin sich damit einen Gefallen tut, dass er jedes Jahr 2, 3 neue Restaurants mit Sternen auszeichnet. Das ist einfach, früher war es viel schwerer, diese Auszeichnung zu kriegen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es die Restaurants nicht verdienen, aber ich glaube schon, dass du irgendwann auch mal einen Cut machen muss. Ne? Wie viele Restaurants verträgt denn eine Metropole? Wie viele Sterne-Restaurants verträgt Düsseldorf, München, Hamburg oder Berlin? Und sollte man dann vielleicht die Kriterien so weit nach oben schrauben, dass du am Ende sagst, ja, von den 24 schaffen es eigentlich nur 10. Ja, indem du einfach, und das ist ja Berliner Abi, ne? In Berlin kann jeder Abi machen, da würden wir in Baden-Württemberg aber wahrscheinlich alle durchfallen mit. Ne? Also da musst du ja auch sagen, dass man vielleicht einfach mal gucken muss, dass man einfach ja die Parameter verändert. Damit es dann nicht so einfach ist, damit es nicht, weil es ist ja nichts Besonderes mehr, ne? Also früher hast du gesagt, da hast du irgendwie 2, 3 Sterne-Restaurants in Deutschland gehabt und dann sind die Leute überall aus der Republik dann nach Bayersbronn gefahren oder zum Witzigmann nach München gefahren oder zum Winkler an den Chiemsee gefahren. Weißt du, aber jetzt hast du ja, es ist so ein Überangebot und wer soll das bedienen? Das macht ja kein Gast. Weil's einfach auch teuer gewesen ist. Ich weiß zum Beispiel, das Golvet habe ich mir letztens angeguckt, irgendwie, weil die einen neuen Küchenchef haben, der toll kocht, aber da kostet in einem Einsterner das 7-Gang-Menü jetzt 199 Euro ohne Getränke. Ja, da gehst du mit Getränken, gehst du dann da mit 450 pro Nase raus, dann bist du zu zweit, dann hast du 900 Euro auf der Uhr, wenn du Pech hast, ne? Aber wenn du einen schönen Abend haben willst, das hast du früher zu viert bei Harald Wohlfahrt ausgegeben. Ja, und da hast du aber 3 Sterne gegessen. Und das ist so, mir fehlt Verhältnismäßigkeit. Selbst als Gastronom, der weiß, dass alles teurer geworden ist. Aber irgendwie haben wir irgendwie so den rechten Pfad irgendwie verlassen, habe ich das Gefühl für mich. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht in Berlin. Es ist teilweise frustrierend. Ja, ich meine, heute haben wir Donnerstag und wir haben heute, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Tische mittlerweile für heute. Morgen sind wir ausgebucht, Samstag ist voll, gestern war gut, Dienstag war scheiße. Ja, aber es ist halt auch, du hast keine Planbarkeit mehr. Du weißt nicht mehr, was du machen sollst. So richtig, ne? Weil du kochst gut, du machst guten Service, du hast ein schönes Restaurant, auch in einer guten Gegend. Hier findet man sogar ab und zu einen Parkplatz. Das ist in den anderen Läden, die ich gehabt habe, nicht der Fall gewesen. Und es ist schwer. Es ist wirklich schwer, weil einfach, glaube ich, in Berlin zumindest fehlt einfach der gehobene Tourismus. Die Leute, die kommen und die wirklich Geld für gutes Essen ausgeben wollen. Das ist, glaube ich, das kann man so runterbrechen.
Aber was glaubst du, muss ein Restaurant in der heutigen Zeit machen, um mehr Leute zu erreichen als Foodies und Kritiker und sich wirklich auch vielleicht eine Fanbase aufzubauen? Ne? Also wirklich
eine Stammkundschaft,
ja. ein gutes wiederkehrendes Publikum. Du hast gerade gesagt, der Luxustourismus ist tot. Was glaubst du, was ist da die Quintessenz?
Da sind wir wieder beim Italiener. Ne? Das ist jetzt so vielleicht das geflügelte Beispiel dafür so ein bisschen. Aber es muss halt etwas sein, wo wenn du mit 4 Freunden oder du gehst wenn ich jetzt sage, ich gehe mit meiner Freundin und meinen beiden Kindern essen, wir sind zu viert, du suchst natürlich ein Restaurant aus, von dem du weißt, da finden wir alle was. Ja,
ja, bei uns geht jetzt zu McDonald's. So, ja. Und ich sage es jetzt ganz bewusst, dann geht ihr zu McDonald's, geht ihr zum Amerikaner und ihr wisst ganz genau, was ihr kriegt.
Genau.
Und ihr wisst, was ihr bezahlt. Genau. So. Und in der ganzen Krise, wir haben die Krise überall, im Bereich der großen Kulinarik. Aber im Bereich der Systemgastronomie haben wir sie momentan an vielen Stellen eben nicht. Genau. Sondern da wächst es, weil die Leute eben dahin ausweichen.
Vollkommen. Und da fehlt mir auch jetzt die Weisheit, ne? Wo ich sage, was könnte man machen, damit es besser ist? Ja, größere Speisekarte, anderes Angebot, andere Preispolitik. Und darüber haben wir ja nachgedacht. Ne? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Du gehst hoch in die Spitze und kochst für die reichen 5% und bist so exklusiv, dass es sich die anderen nicht leisten können. Und dann machst du mit wenig Gästen sehr, sehr viel Geld. Das habe ich mit dem Michelin-Stern gemacht, da ging es mir gut. Aber damit konnte ich mich nicht mehr identifizieren, deswegen habe ich es zugemacht. Jetzt habe ich mit dem Swan & Son Laden gemacht oder auch jetzt mit dem Norms, wo wir sagen, wir kochen für die Mittelschicht. Aber die Mittelschicht gibt es ja eigentlich so gar nicht mehr. Gar nicht so richtig, wie es früher mal war. Ne? Dass wir sagen, wir haben eigentlich fair kalkulierte Preise, machen aber trotzdem gute Produkte, haben relativ hohen Wareneinsatz und relativ hohe Personalkosten, aber wir probieren etwas für die Mitte zu schaffen. Aber in der Mitte, wurde mir mal gesagt, verdienst du kein Geld. Du verdienst entweder an der Spitze Geld oder du verdienst mit dem Bauern Geld, ohne jetzt alle Bauern gleichzeitig zu beleidigen. Aber eigentlich musst du dann wieder runtergehen, ne? Dass du sagst, ans Ende von der Pyramide und du kochst halt für die breite Masse und dann kostet ein Hauptgang halt nur noch 12 Euro und du kaufst halt Scheiße ein und du kochst es trotzdem irgendwie halbwegs lecker oder wie auch immer es du dann halt machst und dann sprichst du halt das breite Publikum an. Und dann hast du halt 400 Gäste am Tag, a 12 Euro fürs Essen, kommt noch ein Getränk dazu, schwuppsdiwupps, bist du reich. Muss man sich halt für entscheiden. Ich habe einen Kumpel, der macht eine Currywurstbude, der hat letzten Mittwoch hat er 7000 Gäste gehabt am Tag. 7000 Gäste, a 10 Euro, Currywurst mit einem Getränk. Geiler Tag.
Schmeckt.
Ja. Du hast vorhin was erzählt von dem Thema neue Projekte. Ja. Es gibt jetzt eben hier das Norms, dann hast du gesagt, du machst einen Bauernhof, dann willst du noch irgendwie einen Fußballclub mit denen irgendwie zusammenarbeiten. und was gab es noch? Ich glaube, ein Imbiss und ein Hausboot.
Ja.
So, machen wir nochmal der Reihe nach. Warum Bauernhof? Weil du sagst, du willst mal was
Stammgäste von uns, die quasi einen sehr etablierten Hof hier in Berlin jetzt übernommen haben, der leider so ein bisschen zerfallen ist die letzten Jahre. Auf dem Hof war ich schon als Kind, um Erdbeeren zu pflücken. Da gab es früher so freie Erdbeerfelder, da konnte man sich dann hinstellen und Erdbeeren pflücken gehen. Den haben die jetzt quasi erwecken in einem neuen Leben mit einem super nachhaltigen Konzept.
Die Dame, dann so als Eventbude mit Scheune und
Hochzeit Dame, die
und
das macht,
Feste
die,
oder wie auch, ist das geplant?
Auch, genau. Die Dame, die das macht, die hat 15 Kitas hier oder 14 Kitas hier in Berlin. Das heißt, das ist schon sehr pädagogisch alles. Auch ein Kinderbauernhof, neue Tiere, so erlebbare Landwirtschaft, auch für Schulklassen und alles. Mhm. Das ist so das Thema. Gleichzeitig gibt es eine wunderschöne Scheune, die sie jetzt gerade irgendwie auf Vordermann gebracht haben, wo wir so 100 Leute reinkriegen. Und es gibt halt diese Hofküche. Wir nennen es Hofküche eigentlich. Ist eher so ein geiler Hofkiosk, wie man sich vorstellt. Große Glasscheibe vorher, nette Küche drinnen, ne? Und dann sind das Stammgäste von uns, die haben uns gefragt, können wir uns das vorstellen? Habe ich gesagt, das ist geil. Da brauche ich von mir, wo ich wohne, ein bisschen außerhalb. Ich brauche da 15 Minuten mit dem Auto hin. Da stelle ich mich jetzt dann ab Mai immer Samstag, Sonntag, stelle ich mich da hin. Von 9 bis 20 Uhr oder was das ist dann. Ja, und dann gibt es halt irgendwie gute Schnittlauchbrote. Es gibt dann irgendwie ein bisschen, was haben wir? Wir haben Bockwürste drauf, wir haben Wiener drauf. Ne? Wir machen aber auch einen Gulasch. Wir kommen auch mal, dann gibt es auch mal Königsberger. Ne? Wo du einfach sagst, kosten Hauptgänge dann irgendwie 9, 11, 12, 13 Euro und dann verdienst du da, wenn du da 500 Gäste am Tag auf dem Hof hast, verdienst du damit Geld, ne? Machen selber Kuchen und sowas. Also wirklich, wo du sagst, da gehst du mit deinen zwei Kindern hin, mit deiner
Freundin. Weil halt die Location gut ist.
Die Location, und dann du
hast du einfach geil. Du eine hohe Frequenz.
Genau, kleine geile Weinkarte, ein, zwei geile Drinks, weißt du. Und dann sitzt du da, die Kinder spielen auf dem Spielplatz oder spielen mit den Tieren. Du sitzt da auf deinen Bierbänken irgendwie, kriegst was Vernünftiges zu essen, in einer guten Qualität tatsächlich. Hast einen leckeren Wein, schwuppsdiwupps. Und gleichzeitig hast du halt eine Event-Location, ne, wo du sagst, da kannst du heiraten, da kannst du deinen Geburtstag feiern, da kannst du richtig Gas geben. Genau, so ist das zustande gekommen. Und jetzt freuen wir uns auf den Bauernhof.
Du hast mal so angedeutet, es gibt da so einen größeren Berliner Fußballverein.
Es gibt in Berlin nur einen Verein.
Dem du gerade am Shaker bist. Jetzt kann man sich hier richtig in die Messe
setzen. Ja, genau, ne? Ja. Pass auf, okay.
Ich komme aus dem Westen, wir reden nicht über den Osten hier.
Pass auf, das ist aber schön. Jetzt, es gibt nur einen Verein. Also ich würde sagen, Berliner Fußballverein, was könnte es sein? Tasmania Berlin.
Aber so. Tasmania hat eine unglaublich schlechte Erstligasaison mal hingelegt, ich glaube 1986 oder was das war. Ne?
Ich glaube noch früher, ich glaube 63.
Ja. War das so?
Tasmania, Berlin war glaube ich
wirklich 63. Ich glaube Blau-Weiß 90, die waren in den 80er Jahren, waren die auch mal in
der ersten Liga. Die gab es auch mal, ja?
Auch mal.
Dann gibt's noch
irgendwie. Da habe ich nämlich mal ein Jahr gespielt als Kiddie.
Ja, Blau-Weiß. Also von wegen, es gibt nur einen Fußballverein in Berlin. Ja, ja. Also
da gibt es einige.
Ja, für mich. Ja, es gibt natürlich gibt's einen, gab auch mal Tennis Borussia mit Winnie Schäfer, ne? Also Berlin ist fußballerisch.
Aber du bist nicht so für Union, du bist dann eher härter unterwegs.
Bin ich für Union, aber das ist ein schwieriges Thema, ne?
Ja, komm,
ich merke, das wäre jetzt auch. Ich lebe ja bei mir ist ja auch so, ne? Ich finde, so ein Restaurant ist ja sollte kein politischer Ort sein. Ja, ich weiß, dass es in Berlin auch andere Restaurants gibt, die dann irgendwie damit werben, dass sie andere Leute ausschließen. Beim Fußball ist es natürlich, es ist schwer. Für mich ist es richtig schwer, weil ich schon, was Hertha anbelangt, das ist schon meine große Liebe. Also okay. Neben den Kindern und dem Beruf und meiner Mutter würde ich jetzt sagen, ist halt Hertha da schlägt das Herz schon sehr, sehr doll. Ne? Also bin auch mit Teilen der Mannschaft gut befreundet und
was machst du mit Fußball? Du
sage ich noch nicht
Bratwurst?
So richtig.
Doch klar, unter ja. uns hier eine Bratwurstbude oder für die Mannschaft oder?
Das kann ich noch nicht sagen. Kann ich noch nicht sagen. Die Gespräche sind am Laufen und wir haben da verschiedene Themen, die wir bespielen wollen. Also für die Mannschaft würde ich gerne kochen, aber ich glaube, es gibt nichts Undankbareres, als für Fußballer zu kochen. Also mit Ausnahmen meiner Freunde, die ich habe in der Mannschaft, die irgendwie auch auf gehobene Gastronomie Wert legen, aber das ist halt natürlich in so einer, ist halt am Ende des Tages.
Das ist Functional Food, ne?
Es ist Functional Food. Und es ist halt am Ende des Tages auch eine Fußballmannschaft, ne? Und der eine achtet mehr auf seine Ernährung da irgendwie und der andere weniger. Das heißt, das ist wie Clubgastronomie generell. Ich habe einen Golfclub gemacht, also das würde ich nicht normal machen.
Aber ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Also wir hatten Anton Schmaus mal da und der sagte sowas wie, macht total Spaß für die zu kochen, weil du kannst den Teller auch mal richtig voll machen. Die kriegen das schon weg. Das ja, stimmt. Da läuft auch was.
Ja, du, ich habe auch einen Kumpel von mir, der kocht für die U17, 18, 19, 20 Nationalmannschaft. Der hat seine Läden in Bielefeld, kocht auch für die Arminia so ein bisschen und der sagt auch, also ist da viel unterwegs. Er sagt, reich wird er damit nicht, aber es macht halt einfach Spaß. Ne? Das ja. ist schon cool. Und natürlich ist es so.
Aber es ist Mannschaft also nicht, sondern es ist irgendwas
drumherum. Nein, es wäre denn schon, vielleicht nein, es wäre schon der
im Businessbereich.
Wenn das alles klappt und wenn wir irgendwie da auf einen Nenner kommen, was noch nicht hundertprozentig raus ist, wie gesagt, da gibt es noch so ein paar Dinge, die geklärt werden müssen, aber dann wäre es halt irgendwann die VIP-Area so ein bisschen im Stadion. Wir hätten aber auch ganz gerne irgendwie in den nächsten Jahren vielleicht irgendwie unser eigenes Currybuden-Konzept so ein bisschen irgendwie dann auch auf dem Stadiongelände an den Spieltagen. Es gibt im Olympiastadion unglaublich viele Bereiche, die nicht bespielt werden, ne, weil es einfach ein Riesenstadion ist und du hast da teilweise Miele-Küchen eingebaut an manchen Standorten, wo du sagst, da würde jedes Restaurant irgendwie sich die Finger für ablecken. Und aber, dass man wieder sagt, man guckt, dass man Härte auch wieder ein bisschen anders repräsentiert in der Stadt. Ne? Ohne jetzt zu sagen, der externe Koch macht jetzt hier was oder sowas, aber einfach zu sagen, hey, vielleicht gibt es hier einen Weg, um wieder auch das Olympiastadion so ein bisschen wieder mit neuem Leben zu füllen, neue Impulse zu setzen, sich nicht nur mit dem Mindesten zufrieden zu geben, sondern vielleicht auch irgendwann wieder mal ein bisschen weiter nach oben zu gucken. Das ist natürlich, aber das steht auch und das fällt halt vor allem auch mit dem sportlichen Erfolg des Vereins, weil weißt du, wenn du irgendwie in der Mitte der zweiten Liga rumdümpelst, dann glaube ich, musst du dein Budget auch erstmal anders einplanen, als irgendwie dann zu sagen, Bjørn Swanson, dich hätten wir jetzt gerne hier. Darüber kann man reden. Deswegen sage ich auch, es ist nichts spruchreif. Es ist einfach nur, dass wir sagen, wir unterhalten uns seit einer gewissen Zeit und wir haben die Absichten und wir hätten da Bock drauf. Und da würden jetzt wieder sagen, ja, das darf der doch gar nicht sagen und so. Aber bei Hertha brennen alle Synapsen durch. Ja, das ist einfach. Weißt du, da ist einfach richtig viel Herz drin. Ja, da will ich auch gar nichts, sage ich auch ganz ehrlich, da geht es mir auch eigentlich nur darum, dass man sagen kann, ich habe es gemacht. Ja, mein Opa war Masseur bei Hertha irgendwie in den 60er Jahren. Ich gehe seit 89 gehe ich in dieses Stadion und gucke diese Mannschaft an und das ist einfach, ich bin ja so ein Sportfanatik, ne? Also es ist Fußball, Football vor allem ja auch. Und für meine Mannschaften, also ich habe da schon vielleicht mehr Leidenschaft, als eigentlich gut für ist, aber ich lebe auch dafür. Das ist für mich das Schönste, was es gibt, ist am Wochenende mit den Kindern im Stadion zu sitzen und diese gemeinsame Erinnerung auch zu schaffen. Ich finde, das ist neben gutem Essen und Kulinarik und dass die Kinder in meinen Restaurants immer auch präsent sind bei mir und mir helfen und mich unterstützen, ist das halt so mit diesen Erinnerungen, die man so in so einem Stadion schafft, weißt du. Das ist
ja, und es ist einfach auch ein Ort, weißt du, wo die Menschen sind und wo sie eine gute Zeit haben. Und du erreichst unglaublich viele Leute mit positiven Gefühlen. Und das ist, ich glaube schon, dass das für Gastronomen immer noch ein Feld ist, wo man noch mehr draus machen kann. Vielleicht ja. eher als in dieser überlaufenden Fine-Dining-Welt.
Ja, es gibt ja das Geranium auch in Kopenhagen, die ja auch quasi in dem Fußballstadion irgendwie mit drin sind. Und für mich war es immer so. Ne? Ich finde, letztens hatten wir halt einen Rundgang, als wir uns da die Locations angeguckt haben und dann war das Olympiastadion komplett leer und du siehst dann diese Bereiche mit diesem Blick auf diesen Rasen und denkst so, wie schön das ist und wie schade das ist, dass das mit so wenig Leben gefüllt wird. Ne? Und da geht es mir gar nicht darum, dass man sagt, man macht da ein Sterne-Restaurant, aber einfach um dieses Erlebnis Olympiastadion und die ganze Historie, die damit einhergeht. Irgendwie den Leuten wieder so ein bisschen so lebendige Geschichte einfach, bevor es irgendwie weg ist oder zerfällt oder irgendwie einfach nicht mit Leben befüllt wird, einfach zu sagen, lasst uns doch mal überlegen, was kann man denn hier machen? Macht man irgendwie jeden Freitag vor einem Spieltag, macht man hier ein cooles Restaurant draus, so ein Pop-Up-Ding, ne, wo man sagt, unterschiedliche Konzepte, man holt Leute rein, die einfach irgendwie mal auch diese Location genießen wollen, ne? Dass du einfach mal sagst, du siehst dieses ganze Stadion eigentlich ohne Zuschauer drin, sondern einfach nur schön beleuchtet mit gutem Essen und dann machst so ein Networking-Event irgendwie draus oder vielleicht mal ein Sponsoren-Dinner. Keine Ahnung. Wie gesagt, Ideen sind viele da. Wir wissen nicht, in welche Richtung das geht. Aber ich träume ja ganz gerne. Und das ist so ein schöner Traum, den ich habe. Und ich hoffe einfach, dass es klappt, weil ich einfach mir das richtig doll wünsche, dass das funktioniert.
Ich träume ganz gerne, ist eigentlich ein wunderschönes, fast schon ein Schlusswort. Ja, aber jetzt schon abzudrehen, ist vielleicht doch eine Spur zu kurz. Ich würde einen Gedanken gerne noch reinbringen. Vieles von dem, was du gesagt hast, bezog sich ja auf Küche, auf Gäste, auf veränderte gesellschaftliche Trends. Und jetzt gibt es ja noch einen Trend, der für die Gastronomie auch eine große Rolle spielt. Und das ist das ganze Thema Selbstoptimierung, Longevity, Sober Drinking, Körperkult. Es gab noch nie so viele junge Menschen, die keinen Alkohol getrunken haben wie heute. Wir wissen alle, dass letztendlich ein großer Teil der Margen in der Gastronomie eben aus dem Getränkebereich kommen, ja. Ich kenne auch Restaurants, die haben nie mit Essen Geld verdient, aber durchaus gut mit den Getränken und so weiter. Das fällt weg, ja. Und insofern ist die Frage, ob denn eigentlich darauf nicht Gastronomie auch noch stärker reagieren muss und ob wir uns auch in unserer genussverliebten Welt noch stärker auch in Richtung Funktion und Functional Food auch entwickeln müssen. Und wie kriegen wir es hin, dass Funktion auch Freude macht? Und das ist einfach auch eine Frage an euch beide, ja, die euch auch viel mit Konzepten beschäftigt. Wie seht ihr das?
Ja, es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Wenn wir jetzt bei Functional Food sind, da würde ich ja sagen, da gehen wir in vielen Bereichen bei uns schon hin, ne, wo du sagst, irgendwie, es muss irgendwie zweckoptimiert irgendwie sein. Das hatten wir vorhin ganz kurz. Aber ja, der Alkoholkonsum ist stark zurückgegangen. Aber ich merke es halt auch, das ist das Verrückte, ich merke es halt auch bei mir selber, auch so im Bekanntenkreis, auch befreundete Köche. Aus Dry January ist Dry February geworden und jetzt ist Dry March und jetzt habe ich schon wieder Dry April. Also es ist schon so, dass man viel mehr drauf achtet, dass man viel bewusster lebt. Ne? Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Sind das so die weltweiten Krisen, die Leute dann vielleicht irgendwie auch unterbewusst irgendwie so ein bisschen hemmen und beschäftigen? Ist so die eigenen Ängste und die eigenen Nöte? Ist es halt nur Körperkult und Healthy Living? Das ist komplex. Aber ja, wir probieren darauf einzugehen. Wir haben ein relativ großes Angebot an alkoholfreien Cocktails, alkoholfreien Wein, alkoholfreien Spirit-Alternativen irgendwie. Jetzt hat, glaube ich, gerade, ohne jetzt irgendwie Marken zu pushen, aber Lillet hat jetzt gerade was ziemlich Cooles auf den Markt gebracht, irgendwie auch so eine Nuller-Variante. Das heißt, ja, der Trend geht dahin und man muss da mehr Rücksicht drauf nehmen. Und ich kenne wenige Leute, die irgendwie am Wochenende noch weggehen und sagen, jetzt geben wir uns mal richtig ordentlich die Kante. Also das ist schon sehr gesittet geworden und ja, dadurch fehlt viel Umsatz. Ne? Wir hatten letztens irgendwie, ich glaube, bei ausgebuchten Haus haben wir 3 Weinflaschen verkauft. Ansonsten da mal ein offenes Glas, da mal eine Flasche Wasser mehr, da mal ein alkoholfreier Cocktail. Aber dann gehst du natürlich dann irgendwie abends, guckst du die Umsätze an und denkst so, wow. Also wir machen einen guten Umsatz mit Food tatsächlich, weil die Leute sehr ausgiebig bei uns essen. Das ist gut. Aber klar, was du auch sagst, die Marge machst du halt mit Getränken, ne? Weil da hast du ja nichts mehr zu tun, ne? Du kaufst eine Flasche für 5 Euro ein und verkaufst du für 10 Euro, ja, und dann schwuppst die Wups. Hast du Gewinn, ohne dass du viel mitmachen musst.
Lange für kochen, ja.
Ja, klar. Ist ja. So. Das ist so, ne? Und diese Konsumhemmung, wir denken da schon lange drüber nach. Woran könnte es liegen, ne? Also klar, während Corona muss man nicht reden. Dann war Corona vorbei. Dann sind die Leute alle rausgegangen und haben es richtig krachen lassen. Also ich glaube, selten so gute Umsätze gemacht wie irgendwie Sommer 21 irgendwie. Oder nee, was waren das schon? Doch, August 21, als wir wieder aufgemacht haben. Das war crazy. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Ja, die Leute gehen weg und dann hast du auch mal auf dem Samstagabend einen Vierertisch. Da sitzen 4 erwachsene Männer, die gut essen und dann 4 Flaschen Wasser getrunken haben. Und dann denkst du so, wow, das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Ja, also das ist ein Thema und ich weiß nicht genau, wo es herkommt und wie man dagegen arbeiten kann oder ob man dagegen arbeiten muss oder ob man einfach sagen muss, man passt sich der neuen Realität ein bisschen an und schafft dann da halt ein Angebot.
Ja? Ich glaube, man muss es ein bisschen mitnehmen. Es ist einfach gerade der Trend, der Zeitgeist, der dahin geht. Wir merken das auch ganz oft im Gespräch mit vielen Kunden, dass da Nachfragen kommen, wie können wir uns anders aufstellen, PhD, Green Sign, also auch diese ganzen Zertifizierungsgeschichten, wo auch das Thema Nachhaltigkeit, das Thema der gesunden Ernährung und das wirklich angefangen von Krankenhäusern, Mitarbeiterrestaurants bis hin zur Gastronomie. Ich glaube, dass man da ja sich auch da Publikum ranholen kann, sich auch darüber so ein bisschen abgrenzen kann zu anderen. Find es wiederum aber auch relativ schwierig und schade, weil ich finde auch die Gastronomie so, wie sie ist und die Gastronomie so, wie es sie gibt, gerade jetzt in einem Laden wie hier zum Beispiel, in einer in einer sehr klassischen Gastronomie, sage ich jetzt mal, auch mal schön für den Exzess und auch mal schön einfach mal fünfe gerade sein zu lassen und nicht dann jetzt anzufangen, Kalorien zu zählen und seine Proteine mitzurechnen. Ich bin selber so ein Fall von Food-Fotograf, der sein Essen im Restaurant erstmal fotografiert und dann anfängt zu essen. Wenn ich jetzt anfange, dann auch noch meine Kalorien zu tracken und das ganze Ding irgendwie auszuwiegen und zu überlegen, habe ich jetzt genug Protein oder kann ich das Schnitzel essen oder gehe ich lieber auf die Hähnchenbrust? Weiß ich nicht, ob dann irgendwann als Gast, also als Konsument, der Spaß verloren geht.
Ja, und dann am Ende des Tages der Umsatz beim Gastronomen. Und genau das ist ja dann die Frage, wie sieht dann künftig ein Restaurant aus? Ja, also ihr habt jetzt vorhin gesprochen von der Attraktivität von Locations, ein Stadion, einen Bauernhof, ein Ausflugsziel letzten Endes. Ja, aber darüber hinaus auch, weißt du, ein Restaurant auch als einen Treffpunkt. Du hast vorhin was gesagt von wegen, wenn die richtigen Leute da sind, bin ich auch mit einer zweitklassigen Küche sehr, sehr glücklich. Und das ist vielleicht auch so ein Ding, dass vielleicht Restaurants auch wieder stärker erleben müssen, soziale Treffpunkte zu sein. Aber die Realität ist ja eine andere. Wir verkürzen die Öffnungszeiten. Wir sagen, mittags nehmen wir nicht mehr mit, lohnt sich nicht. Wir sagen abends, ja, okay, machen wir, aber vielleicht machen wir noch nicht einen Ruhetag, sondern lieber zwei. Klar. Und so weiter. Und das alles ist ja dann kontraproduktiv. Das heißt, wir müssten doch im Zweifel ein neues Restaurant erfinden, was offener ist, was mehr auch einen sozialen Treffpunkt hat, wo die Leute eh da sind.
Ja, kann ich dir dazu was sagen? Bin ich voll bei dir. Als ich den Laden Charlottenburg für diese horrende Summe aufgemacht habe, wir hatten 7 Tage die Woche auf, wir haben morgens um 9 aber mit Frühstück angefangen und Küche ging bis 23 Uhr. Und du hast einfach nicht die Zahlen, brauchst aber dann wieder das Personal. Und dadurch, dass das Personal so teuer geworden ist, sind wir ja neben den zu hohen Investitionskosten, hat das zu dieser Schieflage des Unternehmens geführt. Weil du weil das war ja mein Wunsch. Ich wollte ja nicht ETPT, ich wollte so einen Raum schaffen, wo du einfach sagst, da sitzen Künstler, da sitzen die Nachbarn irgendwie, trinken Käffchen mittags. Das war genau das, was ich wollte. Weil ich immer auch dieses, auch selbst im Feld irgendwie das so für mich innerlich so ein bisschen abgelehnt habe, dass du sagst, ja, eigentlich hast du nur 3 Stunden Service am Tag, ne, und dann sonst hast du Leerstand, der Laden ist Ruhe, es wird mise en place gemacht und sowas, ne, aber eigentlich nutzt du die Fläche nicht optimal. Und deswegen war immer mein Wunsch zu sagen, oh, wir machen wieder Lunch, wir machen Brunch, wir machen Frühstück, wir machen Dinner, wir machen abends die Bar voll. Und das war das Ziel. Und wir haben unglaublich viel in Marketing gesteckt und auch irgendwie viele glückliche, zufriedene Gäste gehabt. Aber wir konnten den Laden nicht so mit dem Leben befüllen, das wir gebraucht hätten einfach. Mhm. Ne? Wo du sagst, die Leute meckern immer, dass es diesen dritten Ort eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber dann schaffst du ihn eigentlich, aber sie kommen nicht. Ja, und dann daran, wenn du mich so fragst, so klar, neben den ganzen Depressionen letztes Jahr, die ja sicherlich mich irgendwie auch mit begleitet haben, was mir so richtig zugesetzt hat, ist genau das. Ne? Dass ich sage, du schaffst einen Ort, du investierst viel Geld, nicht weil ich damit reich werden will, wäre schön gewesen, aber das war relativ schnell abzusehen, dass das nicht der Fall sein wird. Und dann willst du aber, du hast diesen Traum von etwas, wie du diesen Laden eigentlich siehst und etwas, was du dieser Stadt geben möchtest, weil deswegen macht man es ja nur. Ja, wenn ich profitgeil wäre, dann wäre ich nicht selbstständig in Deutschland, ja. Das ist einfach so, oder ich wäre in einer anderen Branche. Und das hat mir wirklich zugesetzt, immer noch, wenn ich drüber nachdenke, wie schön dieses Restaurant war und was wir alles auf uns genommen haben, um das zu schaffen und zu kreieren. Und dann kriegst du nicht den Output, den du eigentlich brauchst. Ja, das ist schon frustrierend. Und gleichzeitig, wie gesagt, werden dann Fragen gestellt, ja, warum habt ihr denn reduzierte Öffnungszeiten? Warum macht ihr keinen Lunch? Also jetzt nicht nur auf dich bezogen, fragen uns ja auch andere. Weil ich sage, ja, weil wenn wir hier Lunch machen würden und wir haben mittags 10 Gäste und ich brauche aber wieder längere Schichten oder ich habe Personal hier stehen und du verdienst dann 250 Euro mittags irgendwie. Es macht keinen Sinn, ja. Und es ist so schade, dass es keinen Sinn macht, dass man davon nicht leben kann, dass man damit noch nicht mal die Stromrechnung für den Tag irgendwie dann irgendwie finanziert bekommt, ne? Wenn du überlegst, was wir für Nebenkosten haben. Und da weiß ich auch nicht, wie es in Zukunft weitergehen soll. Ich glaube, dass es ein Gastrosterben geben wird, was die gehobene Gastronomie anbelangt. Also alle, die zu viele Mitarbeiter haben, werden irgendwann sich an die Nase fassen oder an den Kopf fassen und sagen, ich muss was ändern. Das heißt, ich glaube schon, dass viel Handwerk und viel Qualität die nächsten Jahre verloren geht zugunsten von Restaurants, die es halt ja anders schaffen, irgendwie Geld zu verdienen oder andere Konzepte zu erschaffen, die nicht so personalintensiv sind. Und ich glaube, wir werden uns alle daran gewöhnen müssen, dass die Servicequalität generell im Dienstleistungssektor die nächsten Jahre schwinden wird. Das ist egal, ob du beim Friseur bist oder ob du im Restaurant sitzt. Dienstleistung wird zurückgeschraubt werden müssen, weil Dienstleister es sich nicht mehr leisten können, ihre Dienstleistung zu erbringen. Also so einfach ist es.
Okay. Das heißt, die große Suche nach dem Konzept der Zukunft geht auf jeden Fall weiter. Ich fand das spannend. An der Stelle vielen, vielen Dank. Ich würde einen kleinen Deckel drauf machen. Wir haben auch das Ende unserer Gesprächszeit, glaube ich, voll und ganz erreicht. Aber natürlich kommt zum Ende noch unsere klassische 24-Stunden-Frage, die du sicherlich kennst, wenn du den Tisch für drei das ein oder andere Mal gehört hast. Und ich würde die gerne an euch beide stellen. Ihr könnt mit jedem x-beliebigen Menschen auf der Welt tauschen und für einen Tag dessen Leben leben. Ihr könnt machen, was auch immer ihr wollt. Du kannst sagen, du spielst immer einmal für Travis Kelce, also inklusive dem Abendprogramm mit Taylor, was auch immer du machen möchtest, ja, komplett frei, no limits.
Ist nicht mein Typ.
Also was würdet ihr beide machen, wer wärt ihr und wie würdet ihr diese 24 Stunden verbringen?
Ich hätte mir die Frage vorher mal durchlesen sollen.
Ich habe sie gar nicht erst gekriegt.
Ja, deutlich besser vorbereitet gewesen. Er ist super schwierig. Also ich glaube, es gibt viele spannende Persönlichkeiten, mit denen man da tauschen kann, wo man vielleicht Einblicke bekommt, die man sonst nicht bekommt. Aber ich glaube auch, viel spannender ist, was passiert nach den 24 Stunden. Kann ich mich daran erinnern oder nicht? Ist es dann eine gähnende Leere im Kopf? Also wenn ich jetzt überlege, du bist 24 Stunden ein Superstar, wirst 24 Stunden auf Händen getragen, alle schreien deinen Namen und in der Stunde 25 ist da wieder diese gähnende Leere, dann weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht einfach hier bleiben würde, wo ich bin.
Also Lukas bleibt Lukas.
Ich glaube schon.
Auch eine spannende Geschichte.
Ja, kann einen schlechter treffen, oder Lukas?
Definitiv.
Ja, ich denke jetzt, deswegen wollte ich ja, dass du zuerst antwortest, damit ich mehr Zeit habe, darüber nachzudenken.
Wir hatten übrigens auch die Antwort, ich bleibe, wer ich bin, noch nie.
Echt?
Ja.
Na, das ist gut.
Fast 80 Klima. Folgen, noch nie hat einer gesagt, ich bleibe einfach, wer ich bin. Finde ich auch bemerkenswert geil.
Wie gesagt, es gibt halt super viel, nur das Problem ist, ich habe selber mal lange im Künstler-Catering gearbeitet und Künstler begleitet und man merkt ganz schnell, wenn die Show vorbei ist und die kommen zur Ruhe, dass das auch nur Menschen sind und viele damit ein Problem haben mit der Stille. Und was ist in Stunde 25 und 26? Was ist, wenn du 24 Stunden alles hattest, was du dir vorstellen kannst, alles erträumst, alles machen kannst, was du willst? Und auf einmal ist alles wieder normal.
Ja, ich glaube, deswegen haben ja so viele Künstler auch mit Alkoholproblemen und Drogenproblemen zu kämpfen, auch bringen sich dann irgendwann relativ früh leider um, ne, weil sie irgendwie mit der Leere dann nicht klarkommen. Ich habe, das ist so, jetzt ohne zu weit auszuschweifen, weil wir wollen ja einen Deckel drauf kriegen, aber ich habe irgendwann mal bei einer Netflix-Doku habe ich einen Satz gehört von so einem ehemaligen Cop aus New York, der seine Karriere ganz früh beendet hat, der war so der Top-Detective da irgendwie, und er hat gesagt, irgendwie selig ist der, der seinen Platz in der Welt kennt. Und ich finde, das ist unglaublich tief, wenn man drüber nachdenkt, weil nicht jeder kann fliegen, nicht jeder kann Superstar werden und trotzdem glücklich und zufrieden zu sein, dort, wo man ist, mit dem, was man hat. Ich glaube, das ist, was ich nie hatte, weil ich immer mehr wollte und deswegen auch jetzt auf die Fresse gefallen bin, aber gerade zu dem Punkt zurückkomme, wo ich unglaublich glücklich bin, wer ich eigentlich bin. Und ohne jetzt Lukas seine Antwort zu klauen, hätte ich das nämlich genauso gesagt, ne? Dass ich unglaublich ich bin, weil ich liebe das. Aber ich glaube, wenn ich jemand sein könnte, und ich könnte dann machen, was ich will, dann wäre ich als Amerikaner vermutlich gerne 24 Stunden Donald Trump, würde alle seine bescheuerten Schlüsse einfach annullieren und zurückrudern. Und würde eigentlich alles, was er sich aufgebaut hat, in 24 Stunden wieder kaputt machen, damit es wieder eigentlich auf normalen Weg läuft.
Damit endete gerade die Chance auf ein Visum für Björn Svensson.
Ich brauche kein Visum, ich habe einen amerikanischen Pass.
Gott sei Dank, alles klar. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Das hat mir riesen Spaß mit euch beiden, aber ich glaube, das letzte Wort, lieber Lukas, das ist heute bei dir.
Ja, Björn, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für das Gespräch und dass du uns hier in deinem neuesten Projekt, oder es ist ja schon mittlerweile nicht mehr das neueste Projekt, begrüßt hast. Mal schauen, wie es bei dir weitergeht. Ich und wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für das, was noch ansteht, für das, was kommt. Und ich sage auch mal vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier am Tisch für drei zu Gast sein durfte. Vielen Dank, dass ihr alle Interesse habt an der genussverliebten Gastrowelt und sag auf Wiederhören.